Ja, und wenn ich einfach durchlabern, da kann ich das nachher dann auch rausschneiden.
Ja, wir schneiden das einfach raus. Also ich habe jetzt auch einfach schon mal die Aufnahme gestartet.
Ach so, hast du gestartet.
Ein kleines Bäuerchen gehört immer zum Start.
Entschuldigung. War absichtlich.
Das kannst du aber nicht schön. Das ist sofort als Intro vor dem Intro.
Ja. Also das Intro vor mir. Okay.
Ja, also fangen wir mal an, ne?
Was ist los?
Also, herzlich willkommen zu Tales from the Pod mit Nils. Hi Nils.
Einen wunderschönen guten Tag.
Dennis.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Ja, ich freue mich, dass ihr beide hier seid, dass ihr zu mir gefunden habt. Ein paar Kekse stehen auf dem Tisch, ein bisschen was zu trinken. Wir wollen heute ein bisschen über Musik und andere lustige Sachen sprechen. Und ja.
Wo du gerade sagst, Kekse. Sind Spekulatius eigentlich vegan?
Die Frage stellte ich mir vorhin auch
mal. ich werde gleich in der Pinkelpause mal nachgucken, ob da Butter oder ähnliches drin ist.
Wenn schon in dem Wort, was das beschreibt, schon Speck drin ist, ne? Kann eigentlich nicht gut sein. Entschuldige.
Ich werde das prüfen für dich und werde Feedback geben. Tatsächlich habe ich da nicht drüber nachgedacht. Entschuldige bitte dafür. Man muss ja heute auf alles aufpassen. Worum geht's? Im ersten geht's eigentlich um Musik und um alles drumherum und fangen wir direkt mal, würde ich sagen, mit der ersten Kategorie an und sprechen mal ein bisschen über eine Musikplatte, CD, die du mitgebracht hast, Nils.
Also ich finde es generell erstmal sehr schön, dass Stefan gesagt hat, er macht das Intro und nach 5 Minuten sagt so, hier und jetzt hier und hier ist der Redestein. Im Grunde genommen machen wir den Scheiß ja hier eigentlich deshalb, weil wir uns einmal im Monat treffen und Scheiße labern und uns dann gedacht haben, komm, dann können wir uns jetzt auch zusammensetzen und die Scheiße aufnehmen.
Grundsätzlich richtig.
Ja. In erschreckender Weise ist das viel, viel strukturierter geworden jetzt, ne? Also,
wenn man die Stunde davor und die Stunde danach betrachtet, ist es extrem unstrukturiert.
Das stimmt.
Aber vielleicht schaffen wir eine Struktur in dieser Stunde irgendwie unterzubringen.
Wäre definitiv sinnvoll, weil, ich find's ja schön, wenn wir sehr unstrukturiert sind, aber bei der Testaufnahme kam es nicht so gut. War schon sehr durcheinander.
Wir haben in der Stunde, die wir vorgesprochen haben, glaube ich, 90% Sachen besprochen, die wir nicht sagen dürfen im Podcast.
Definitiv. Also ja. Da müssen wir eigentlich nur rumpiepen.
Ja. Okay, kurz zur ersten Rubrik. Wir haben uns überlegt, wie gesagt, Tales from the Pod. Wir müssen irgendwas haben, was natürlich was mit Pod zu tun hat, außer dass wir 3 stramme Jungs aus dem Pod sind. Im nicht mehr besten Alter. Aber
gut gereift.
Gut abgehangen.
Ja.
Erste Überlegung war Musik, okay, aus dem Pod. Wir haben eine ganze Menge Genres. Wir haben uns da durch Zufall, ich weiß nicht, wie sind wir darauf gekommen, haben wir eine Perle ausgegraben aus dem schönen Bottrop. Ich werfe die jetzt in den Ring, weil ich der Einzige bin, der diese im Original besitzt, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal eben in meine Tasche. Ich habe sie mit.
Also tatsächlich müsste ich sie im Keller auch noch haben, aber ich bin ja ein reiner Streamer geworden und habe keine Platten mehr zu Hause.
Das ist sehr bitter.
Ich weiß. Ja. Aber
ja. Soll ich jetzt mal richtig glänzen?
Bitte, warte, eine Sache noch und zwar... Bei meiner Recherche für diese Scheibe bin ich noch darauf gestoßen, dass sie auch als Tape veröffentlicht wurde.
Was?
Die wurde als MCD und als Tape veröffentlicht. Und da ist mir mal eingefallen, wie geil eigentlich Tapes sind. Und ich glaube, im nächsten Leben oder vielleicht zum Ende meines letzten Quartals oder wie auch immer, werde ich wieder anfangen, Tapes zu sammeln.
Ich meine, der Tape-Trend ist ja eh da, ne? Aber ich glaube, ist das mittlerweile, kaufst du Tapes, um sie zu hören, oder ist es einfach nur, dass du Tapes kaufst, um sie zu haben?
Sie zu besitzen. Und das von der Platte, von der wir gleich sprechen, habe ich interessanterweise, wie gesagt, im Internet gefunden, für einen Kostenfaktor von 2,95 €.
Okay.
Definitiv erschwinglich.
Also ganz ehrlich, denn wir wollen natürlich heute jetzt nicht, wir wollen hier weder große Lobhudeleien noch große Verrisse machen oder so, sondern gerade bei dieser Platte ist es ja eigentlich so, dass das Ding eigentlich ins Zeitgeschehen passt, einfach von damals. Ne? Und einfach, ich würde mal sagen, schon ein Release damals war, wo jeder wusste, yo, das ist, also wo jeder sofort wusste, okay, die Band, yo, habe ich gehört. Ne?
Ja, vor allem auch Live-Auftritte, Konzerte.
Ja, genau. Ja, wenn man also, aus dem Pod kam, hat man die mindestens schon mal gesehen gehabt, auf jeden Fall.
Ja. Ne? Und
oder man kannte die Stories über die Typen.
Oder man kannte oder, die Typen selbst.
Wo ich gerade sagen, oder man war dabei.
Genau, also im Grunde genommen, fangen wir mal an. Also übrigens, ne, ich habe natürlich, wie es natürlich ist, sind meine Sachen immer gehegt und gepflegt. Ne? Und
das, ne? Gute Digipack.
Das gute Digipack. Ja. Und es ist wie neu. Spricht vielleicht dafür, dass ich es nie viel gehört habe. nein, das ist dann Spaß beiseite. Aber es ist wirklich so, wie wir in der Vorbesprechung halt auch schon gesprochen haben. Ich habe dieses Digipack, glaube ich, tatsächlich 20 Jahre gefühlt nicht mehr in der Hand gehabt. Oder
jetzt sag doch mal endlich, über welche Platte wir gleich sprechen.
Wir reden über die Mini-CD von Springwater aus Bottrop mit dem Namen
Another Trip Inside.
That's right.
Eine Mischung aus Metal und Hardcore. Release, glaube ich, 2000.
Roundabout.
Ja, ja, genau. 2000. Steht auf der Platte, 2000.
Ja, ja. Also eigentlich genau der Sound, der damals im Pod halt war. Ne? Also es war ja mit dieser Metallic Hardcore, als es noch kein Metalcore gab. Ne? Und das war eigentlich so der Sound aus dem Pod. Ne?
Aber halt auch ein bisschen anders als das, was dann auch danach kam.
Ja, das stimmt.
Ne, also gerade die Einflüsse, wenn man sich so die Platte rein vom Soundgewand anhört. Also das Erste, was mir beim Wiederreinhören aufgefallen ist, gerade beim Schlagzeugsound, also die Snare hatte diesen typischen Snapcase-Style. Ne? So eine Piccolo-Snare, die knallt wie Sau.
Das war aber damals genau das Ding, ne? Ich glaube, habe ich letztens noch drüber, war das im Gear of the Dark Podcast, haben die, glaube ich, noch drüber gesprochen gehabt, glaube ich.
Möglich.
Über das Thema, ne? Also damals Hardcore, also so ab 98, 97, 98 war diese mega hochgepitchte Snare halt das absolute Ding, ne?
Ja, das war halt diese Piccolo, die ist bis heute ja immer noch sehr beliebt. Also man mag mich jetzt steinigen, verbessern oder sonstiges. Ich glaube, in solchen Genres wie Reggae zum Beispiel, weil die Snare ja an sich vom Kessel her sehr, ja nicht so tief, sondern sehr flach ist und dadurch halt dieser knallige, hohe Sound dabei rauskam, der hat auch natürlich optimal gepasst bei vielen Bands. Gerade man hört halt im Snapcase, war da ein Paradebeispiel dafür. Und das war so ein bisschen auch so, wie gesagt, der Schlagzeugsound, der auf der Springwater auch ist und gepaart ja mit vielleicht auch so latenten Snapcase-Gitarren an einigen Stellen, was dann durchkam, aber auch viel chaotischen Sachen, ne, wo man auch ganz klar solche Bands wie Converge auch raushört oder auch diverse Metal-Kapellen, wenn dann auf einmal Tapping-Einlagen von den Gitarren kamen. Also es war schon eine sehr, sehr interessante Mischung, die die Jungs damals auch 2000 abgeliefert haben, zumal die Platte gar nicht 2000 geschrieben wurde. Jetzt muss ich natürlich über meine leichte Recherche auch berichten. Sagen,
Dennis hat recherchiert.
Ja,
Dennis war sozusagen an den Quellen und hat gegraben. Sozusagen.
Ja, ich habe den Mario angerufen. Den Sänger.
Er hat die Büchse der Pandora geöffnet.
Ja, und ich glaube, wir werden Mario auch nachher nochmal ein kurzes Zeitfenster geben, vielleicht auch ein eigenes Statement abzugeben. Aber wie gesagt, die Platte an sich, also nochmal einmal, um auf die Band zurückzukommen, also die Band wurde 97 gegründet, die haben vor der Mini noch eine Split rausgebracht mit zwei anderen Bands. Mario hat mir die beiden Bands genannt, Schande über mein Haupt, ich hab's vergessen. Ich habe auch versucht, nochmal nachzurecherchieren, aber das Internet war damals noch nicht so weit und die wird wahrscheinlich irgendwo verschollen sein, die Platte, beziehungsweise die 7-Inch. Ja, aber wie gesagt, die Band hat sich 97 gegründet, hatte auch im gleichen Jahr die erste Show, damals im Trappenkamp. Ich weiß nicht, also der eine oder andere Bottropper, der das vielleicht hier hört oder jemand, der aus der Umgebung ist.
Ich musste einfach mal mit dem Kopf schütteln.
Ja, wir nannten es früher immer sanft die Boxerbude. Also du bist reingegangen und mit dem blauen Auge wieder raus. War halt eine Kneipe. War wunderbar, man konnte da Konzerte machen.
Und wenn im Bottrop nichts mehr auf hatte, in der Trappe konntest du immer noch gehen.
Ja klar.
Also du konntest...
Das Schalebier war immer noch angestochen
und
ging immer noch
weiter. Es war alles möglich, ja.
Definitiv. Und wie gesagt, die Songs, die sind dann 98 entstanden für die Mini und wurden 99 im Bottrop im K&S-Studio aufgenommen, wobei die dann wieder ein Jahr brauchten, um die ganze Sache zu veröffentlichen. Da gibt's eine Sache, die hat Mario mir da natürlich auch brühwarm erzählt. Er hat gesagt, ich darf das auch sagen, also von daher sage ich es jetzt auch. Die standen mit mehreren Labeln in Kontakt, unter anderem auch mit Alvaran. So, kennt man.
Sollte einigen wahrscheinlich noch ein Begriff
sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist jetzt keine unbekannte Nummer, gerade im Pod oder im Hardcore generell. Die Labelführung von Alvaran hat aber damals, oder die waren mit dem Sound der Platte nicht zufrieden. Weil's,
kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Sound ist sowas.
Ja, es war halt auch sehr speziell. Also der Sound, absolut, ist, der absolut. Sound ist sehr speziell. Ja. Hat aber nicht so in, sag ich, dieses, in diesem Backkatalog gepasst von Alvaran.
Ja, vor allem, weil Alvaran danach ja auch sehr viel von diesem Beatdown-Zeug gemacht hat, was halt deutlich stumpfer und auch diesen metallischen Ansatz hatte, aber deutlich stumpfer.
Meistens so, wie ging es in Richtung Copykill und so weiter, halt den ganzen Kram, ne? Und
genau, Drift also und so weiter. Ja, also ging in eine andere musikalische Richtung. Darum kann ich schon verstehen, warum das vielleicht nicht so Hauptaugenmerk für Sascha war, damals die zu sein, aber interessant auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, es ging dann wirklich nur um rein um den Sound der Platte und da ging es halt eben darum, dass der Sascha von Alvaran halt eben sagte, sie sollten die Platte nochmal remastern. Ja gut, haben die Jungs dann damals von abgesehen und haben dann gesagt, ne, dann halt nicht. Ne? Ich meine, ist aber auch ein Statement, die waren damit zufrieden. Und warum sollte man dann, wenn man mit etwas zufrieden ist, dann dementsprechend das ändern? Das war halt einfach auch das, wie sie es damals so wollten, soundtechnisch.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, am Ende muss ja der Sound genau das sein, was du haben willst, ne? Und wenn der Sound so ist, wie du möchtest und das Statement für dich steht, warum sollst du dann am Ende halt einen cleaneren Sound haben wollen für jemand anderen, ne?
Ja, ganz genau. Und die Platte wurde ja danach, wie gesagt, auch noch veröffentlicht, 2000 über, korrigiert mich, an Submissive Records.
Ja, ehemals Instant Diary Records, Duisburger, ja.
Jo, stimmt, genau, mhm. Richtig, richtig.
Jetzt aus meiner schönen Heimat.
Ach, du ahnst nicht. Ja. Woher denn? Meiderich?
Steht, glaube ich, sogar auf der Platte.
Gucken steht mal sogar drauf. Ich müsste jetzt mal bei Facebook schauen. Ich könnte
Stockumer auch, Straße.
Stockumer Straße ist Rheinseite, auf der guten Rheinseite, meine ich. Ich glaube, das war bei... Beim Andreas, glaube ich. Da habe ich schon auf der Couch gesessen, glaube ich.
Aber unabhängig davon, wir müssen ja alle drei sagen, unabhängig von deiner Recherche, Dennis, wir alle drei haben diese Platte sehr, sehr lange nicht gehört. Und wir haben uns alle drei die Platte jetzt, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, vor einer Woche, zwei gesagt, hier, wir hören jetzt nochmal alle rein, um uns ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen und mal wieder so ein bisschen warm zu werden mit der Platte und wir alle drei haben grundsätzlich erstmal das gleiche Empfinden gehabt bei der Platte. Wir alle drei fanden, dass die Platte diese gute Erinnerung, die man an die hatte, musikalisch nicht mehr so präsent war wie damals, weil man vielleicht auch heute durch neuere Studioproduktionen oder ähnliches halt einfach anderes gewohnt ist.
Verwöhnt ist auch.
Verwöhnt, ja. Aber auch musikalisch, also man hat halt, ich sag mal, so eine gewisse Unbedarftheit und Jugendlichkeit rausgehört, so dass viele Sachen so ein bisschen hektisch wirkten, ein bisschen, was man früher nicht so wahrgenommen hat. Und ich muss auch sagen, die Band hat extrem von den Live-Auftritten gelebt, weil alle, wie sie da waren, einfach auf der Bühne präsent waren. Und Spaß gemacht haben.
Ich glaube, genau. Du hast den Jungs auf der Bühne angemerkt, dass die Bock drauf hatten und das war der ganze Sound war wütend. Ja? Der ganze Sound war nach vorne, der Sound war wütend. Und das ist halt genau das. Du hörst dir die Platte heute an und ja, sind wir ganz ehrlich. Das erste Hören, die ersten 10 Sekunden sind, oh, das ist nicht gut gealtert.
Ne? So, ja, leider, ja.
Ne? Muss man leider ist auch sehr schwierig. Also man muss dazu auch sagen, man darf natürlich nicht vergessen, die Jungs damals, wir alle eine Altersspanne, alle Anfang 20. So, mit Anfang 20 hat man so viel Feuer im Arsch, da kriegt man gar nicht mehr gelöscht. So.
Ja, aber das meinte ich ja, ne? Die waren noch grün hinter den, noch jung. Du hörst dieses Junge und dieses auch teilweise mehr wollen, als man eigentlich machen müsste.
Ja, richtig. Das sind dann auch so Sachen natürlich, die dann beim Durchhören auch aufgefallen sind. Also ich habe mir da so ein paar kleine Notizen gemacht und eine meiner Notizen lautet, viele Riffs und reichlich Filz, teilweise sehr vertrackt, war für damals schon sehr gut, allerdings fehlt da der rote Faden.
Ja, und auch keine Songstruktur erkennbar.
Ja, genau, das meine ich ja.
Ja, ja. So, ne, also, das Ding war, ich habe die auch mehrfach durchgehört. Und beim ersten Mal hören habe ich die auf Kopfhörern gehört und war erstmal vom Sound her schockiert. Also soll mir keiner übel nehmen. Die Jungs kennen mich auch alle und ich finde die Platte oder fand die Platte grandios damals. Ich finde sie immer noch gut, aber über Kopfhörer hören sollte man die Platte lieber nicht. weil die leider an manchen Stellen halt doch nicht so gut produziert ist und man ist einfach verwöhnt, wie du gesagt hast, Nils. Aber ich habe sie mir dann mit ein bisschen Abstand nochmal im Auto angehört und konnte die da viel besser genießen, weil ich nicht alle Kleinigkeiten, die nicht so gut produziert waren, im Auto mit Fahrgeräuschen und so weiter.
Ein bisschen sumpfiger war halt, ne?
Genau, im Positiven genau. Jetzt. Und die hat dann besser funktioniert. Und die hörte, und es haben wieder Sachen funktioniert, die vorher auch funktioniert haben. Also beim ersten Mal hören, muss ich sagen, habe ich erstmal geschluckt und habe mich erschrocken, weil ich die einfach so gut in Erinnerung hatte und mich, und ich erstmal gedacht habe, oh Mist. Wieso nimmt die nicht mehr die gleiche Stellung ein wie damals? Und es gibt ja Platten, die hört man 20 Jahre später und sagt, boah, die sind immer noch genauso geil wie damals oder manchmal sogar noch besser. Bei der hatte ich im ersten Moment das Empfinden, die hat leider nachgelassen im Laufe der Zeit. Aber ohne jetzt irgendwo die schlecht bewerten zu wollen, weil ich halt einfach in den 2000ern, ich habe es geliebt, wenn die Jungs live gespielt haben. Ich habe die Platte hoch und runter gehört. Ich fand die einfach geil. Ich fand es auch damals überhaupt nicht schlimm, dass die Platte keine klassischen Songstrukturen geliefert hat. Ich fand es auch nicht schlimm, dass die heute mit dem heutigen Hören, finde ich die an vielen Stellen sehr hektisch. Sehr, man merkt allen an, die wollten ganz, ganz viel unterbringen und ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, wenn die unter heutigen Gesichtspunkten, mit dem heutigen Wissen, 20 Jahre später, würde man an der einen oder anderen Stelle eine Bremse einbauen oder ein bisschen reduzieren und hätte mehr von dem Song. Aber
Ich glaube, wenn die Jungs heute die gleiche Platte nochmal aufnehmen würden und die gleichen Riffs zur Verfügung hätten, hätten die wahrscheinlich ein Doppelalbum gemacht.
Durchaus möglich. Nur so, als wo wir gerade über die Strukturen reden. Ich fand immer den Song Suicide Commando Millennium. Ne? Also, alleine der Titel.
Das ist der vierte, ne?
Ja, ja, großartig. Genau. Alleine der Titel ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, für solche Titel liebe ich den Mario absolut, der immer für gute Songtitel und auch für grandiose Texte meiner Meinung nach auch immer noch steht. Ne? Ist ein Typ, wir haben uns auch lang auch noch unterhalten. Gerade zu der Zeit, es ist viel passiert. Ne? Also ich kann mich auch an viele Sachen noch klar erinnern. Da waren aber auch viele Dinge, die Mario wirklich, muss man leider sagen, auch widerfahren sind. Und natürlich ist die Platte für ihn an der Stelle quasi reine Katharsis. Ne? Also da ging es wirklich darum, Dinge zu verarbeiten, Reflexionen zu betreiben. Und deswegen heißt die auch Another Trip Inside. Ja, und wie gesagt, und der Song, nur mal einmal, um wieder auf die Struktur zurückzukommen, ne? Suicide Commando Millennium. Der Song, ich habe den durchgehört mehrmals und mir ist aufgefallen, innerhalb von knapp oder 4 Minuten, 4 oder wie viel der Song irgendwie ging, sagen wir mal 4 Minuten, waren 12 verschiedene Parts, wovon sich nicht einer wiederholt hat. Ja. Die Parts an sich, die waren alle geil. Ich finde die Parts auch wirklich geil. Aber wie du gerade schon sagtest, Nils, man hätte aus diesen 12 Parts wahrscheinlich auch 4 Songs machen können. Locker. Aber das wollten die damals auch gar nicht. Es sollte ja so sein. Es sollte vollgepackt sein. Es sollte hektisch sein. Es sollte drüber sein, gerade auch, wenn man sich den Gesang anhört. Ne? Also dieses Mario hat damals
ganz kurz, das war auch das Thema, weshalb die Band auch live immer geil war. Ne? Weil das Ding war halt, also live war das halt immer eine Macht, ne? Also eine Macht, das klingt so hochtrabend, aber die haben halt davon gelebt und der Gesang war genau das, was halt getrieben hat live, ne?
Genau, und der Mario hat halt im Studio genauso eingesungen, wie er live das eingesungen hat. Jetzt nicht über ein Nierenmikrofon mit einem Ständer, wo er dann vor, also er hat Ständer gesagt, also, Entschuldigung, ne, vom Mikroständer, so ganz klassisch, ne, mit Popschutz und so weiter, sondern er hat wirklich dieses Handover-Mic-System, ne, hat
wahrscheinlich das, noch mit Kopf abgeschraubt und direkt in die Membrane.
Nein, der hat ja das, dann den Klassiker, das SM58, glaube ich, gehabt und hat dann das wirklich in die Hand genommen, ne, die, und hat dann halt so diesen, ich sag mal, komischen Sound dann irgendwie dann da rausgekriegt.
Völlig überzerrten halt auch, ne?
Ja, überzerrt und das klingt so ein bisschen nach Tropfsteinhöhle. Ja, und aber davon lebt es halt. Und dann gepaart mit diesem wirklich, sag ich jetzt mal, vom Gesang her Wutausbrüchen. Das waren ja wirklich Wutausbrüche, die der Mario damals hatte. Ich war leider im Studio nicht da, als der Gesang aufgenommen wurde. Ich war, glaube ich, als eine Gitarre eingespielt wurde, war ich, glaube ich, kurz da.
Ihr wart doch damals eh auch wegen eurer Band häufig bei KS, ne?
Ja, genau, das wurde bei KS im Studio aufgenommen und man kannte sich ja sowieso. Also das
war da unten Essener Straße irgendwo.
Die ja, Ecke, genau, ne? Genau. So, und ne, und um da nochmal vielleicht noch einmal den Bogen hinzukriegen zum Sound. Ja. Man darf nicht vergessen, dass das Studio ja eigentlich gar nicht von Leuten betrieben wurde, die sich mit so einem Sound auskennen. Also es waren klassische Toningenieure zwei, die ja natürlich not amused darüber waren, über so gescoopte Gitarren und wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, als wir mit meiner Death-Metal-Band, mit einer Death-Metal-Kombo, ne, also unser erstes Demo da aufgenommen haben und der Toningenieur meinte, du musst da weniger Gain in die Gitarre reinmachen. Wo ich gesagt habe, Alter, ich hab mir den Metal...
Das fährt zu viel.
Ich habe nur gesagt, ey, ich hab mir den Metal-Zone gekauft. Nee, also das Ding ist dafür da, um zu zerren. Da muss,
und wenn ich könnte, würde ich noch mehr.
Richtig, ne? Ich glaube, also deswegen, und bei dem war das ja das gleiche Credo. Und man darf auch nicht vergessen, die Jungs, was sie an Equipment hatten, da habe ich den Mario auch nochmal gefragt, was sie denn dann so für die Gitarren benutzt haben. Der wusste es auch nicht mehr so ganz genau, aber er meinte, ein alter Valve-State von Marshall.
Ich meine, der John, der hat ein Velvestate gespielt.
Genau, ja. Ne, aber ja. Allerdings mit einer total abgeranzten Arschloch, keine Ahnung was, Box dabei und der Olli Sakanda.
Ich weiß aber nicht mehr, was der Klaus gespielt hat damals. Der hat eine Strat gespielt, meine
der
ich.
Der Klaus hat damals auch über ein Combo gespielt. Das war auch ein Marshall-Combo.
Und war mit auch Marshall?
Hat okay. Er auch wohl aufgenommen. Und der Olli Sakanda halt, der Basser, hat eine Hartke Combo auch, glaube ich, gehabt und auch darüber wurde die Platte eingespielt. Also ja, man darf nicht vergessen, es war kein High-End-Equipment,
ja.
Es war das Equipment von Leuten, ne, Anfang 20, die keine Kohle haben, Punkt.
Die HK-Combo, die hat er später auch noch bei Clubbing Time gespielt und ich glaube sogar auch bei End of Days noch mitgenommen.
Ich glaube, diese Hartke-Combo,
die existiert
noch immer. Die steht noch irgendwo bei ja, die existiert. Ich glaube, die steht noch wahrscheinlich bei Optimist unten im Proberaum, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein, ja. Aber vielleicht ist er auch mittlerweile in den ewigen Jagdgründen, ich weiß es nicht. Also wäre interessant herauszufinden, wenn irgendeiner der Hörer vielleicht weiß, wo diese Hartke-Combo-Box abgeblieben ist. Bitte melden.
Ne? Was von der Scheibe blieb, die Hartke-Combo.
Ja, aber also insgesamt alles rund um die Platte damals. Ich kann mich noch dran erinnern, als der Philipp das Layout gemacht hat. Da war ich noch einer der ersten Macs, da war Mac noch nicht so gängig wie heute und der Philipp hat damals da seinen Mac gehabt und hat auf dem Mac dieses Artwork gebastelt.
Mit Photoshop 4,5 oder so?
anderthalb, keine Ahnung.
Es gab noch keine Ebenen.
Aber es war Trauma. Nein, also ich weiß noch, dass ich, wir haben in der gleichen Straße gewohnt, dass ich bei ihm dann da war und auch gesehen habe, wie er dann da gebastelt hat. Dazu dann halt immer die Konzerte, die man halt besucht hat. Dazu dann entsprechend so. Es hat alles zusammengepasst. Und insofern fand ich es halt schade. Es gibt ja auch die eine oder andere Band, die auch Garagensound hat, die man heute hört und auch diesen Garagensound immer noch gut findet. Und ich muss einfach sagen, im ersten Hören habe ich mich selbst ein bisschen erschrocken. Kleines Bäuerchen, Entschuldigung.
Ja, ich hatte gleichzeitig auch. Shoutout an Habibis.
Oi. Und insofern, also mich hat's gefreut, es war gut, dass ich die noch ein zweites und ein drittes Mal gehört habe. Dann halt in einer anderen Umgebung, in einer anderen Situation. Und dass die einfach noch mal ein bisschen zurückgekommen ist. weil ich war echt im ersten Moment enttäuscht, aber nicht über die Platte, sondern einfach über dieses fehlende Gefühl, was man eigentlich mit dieser Platte assoziiert hat und was man nicht mehr wiedergefunden hat im ersten Moment.
Genau, ich glaube, zu sagen, die ist schlecht gealtert, ist, glaube ich, unfair der Scheibe gegenüber.
Ich glaube, wir sind schlecht gealtert.
Ja, das auch.
Ja,
nein,
ja,
tatsächlich. Ja, ja. Aber das ist wirklich so.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die Scheibe ist eine Scheibe aus ihrer Zeit und das macht sie nicht schlechter.
Nein, ja? Überhaupt nicht. Aber ich glaube tatsächlich, so wie Dennis das ja auch angedeutet hat, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen hören wir die aktuellen Sachen, die ganz anders produziert sind. Das heißt, unser Ohr hat sich an aktuelle Produktionen gewöhnt. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn man dann die alten Sachen hört, dann gibt's immer mal wieder Sachen, wenn die gerade so, ich sag mal, mit einem Low-Budget-Budget produziert wurden. Bei manchen kann es noch funktionieren, bei manchen funktioniert es nicht. Die zweite Sache ist, die waren jung und wild, haben sehr viel ausprobiert und auch meines Erachtens nach, wenn ich das heute höre, mit dem Wissen aus so vielen Jahren Musik, die man dann gehört hat, würde ich halt sagen, die haben versucht, zu viel irgendwo reinzudrücken. Und darum wirkt es halt an manchen Stellen so ein bisschen gequetscht und gedrückt. Und das haben wir aber früher gar nicht so realisiert oder wahrgenommen und haben das auch geil gefunden. Bloß heute haben wir ein anderes Ohr für Musik entwickelt, glaube ich.
Definitiv. Aber was mir auch so, wenn ich mir jetzt die einzelnen Typen so vor das geistige Auge mal so ziehe, dann hast du aber auch verschiedenste Leute, die das gleiche Ziel hatten. Du hast hier auf der Platte zum einen, ich sag mal, diese klassischen Metal-Death-Metal-Einflüsse. Ne, also da, als ich mich mit Mario auch darüber unterhalten habe, über dieses Songwriting, sagte er, es sind viele Sachen im Proberaum entstanden, auch auf Basis dessen, was der Drummer, der Kai, damals halt eben mit reingeworfen hat. Ne, ich habe selber mit Kai zusammengearbeitet, ich weiß, wie er funktioniert als Typ, ne, der sagt dann, hier, spiel mal so, ich habe da eine Idee, der kann es wunderbar an dem Gitarristen so verklickern, was er gerne möchte, ne, dass man das auch gut umsetzen kann. Und der Kai, ich weiß nicht genau, wie sein Musikgeschmack damals war, aber ich weiß, dass der Kai zum damaligen Zeitpunkt auch schon viel Metal gehört hat. Oder vielleicht auch ausschließlich, ich weiß es nicht. Und das war natürlich so maßgeblich auch für den Sound mit zuständig. Auf der anderen Seite ein Klaus, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon seine zweite Band hatte. Boah, schlag mich tot. Anastasias Desperate Dream. Ah ja, so, warte mal eben kurz. Ich muss einmal eben kurz in mich kehren. Das war so diese Zeit, als die Screamo-Emo-Bands kamen, sagt man das heute so? Ja. Mit den ellenlangen Namen und die Band hieß, warte mal, so Konzentration.
Das waren, wo immer die Playmobil-Figuren zu den Konzerten gekommen sind, ne?
Ah ja, genau.
Warte, sorry. Jetzt ist es langsam gefährlich, ja.
Ah, komm, ja. Jede Sache hat so seine eigene Zeit. Aber wie gesagt, jetzt ist es mir eingefallen. Also die Band hieß Anastasias Desperate Dream of Southern California.
Ja, irgendwie. Also
höre ich jetzt tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben.
Und die haben einen sehr melodischen Emo-Sound gemacht. Und das hörst du bei vielen Stellen auf der Springwater-Scheibe. Okay. Wo dann auf einmal mitten im Song, ich sag mal, übelstes Hardcore-Geballer und auf einmal bam.
Ja, ich glaube, das ist auch bei dem zweiten Song, ist so eine Passage, die so direkt in sowas ganz Ruhiges, Offenes geht, mit so Sprechgesang drüber.
Stimmt, genau. Jetzt wurde es
so,
genau.
Der so richtig auch melodiös offen ist und dann geht er wieder in diesen schnelleren Beat, okay. in dieses Anfangsriff, glaube ich. Da ist, glaube ich, sogar tatsächlich das, dass ich.
Haben wir echt eine Wiederholung?
Ich glaube, ja.
Wahnsinn. Ja, gut, das kann sein. Ja, aber wie gesagt, aber davon lebt ja auch diese Platte, ne? Und dann hat man halt so einen Olli gehabt, wie gesagt, beim Olli, ich weiß nicht, wie sehr der damals im Songwriting mit drin war, bei Mario, ganz klar. Also
ich glaube, diese ganzen Bassvorleger, ich glaube schon, dass der seinen Teil dazu beigetragen hat.
Ja, das stimmt. Also, okay, gut, wenn du jetzt sagst,
ja, klar. Ja, also der Olli, der war schon immer auch jemand, der auch
sehr
gerne
musikalischer Typ.
Ja, und auch sehr gerne ausprobiert hat und sich auch ein bisschen überlegt hat, ob er da entsprechend ja irgendwo nochmal nur Betonung mit dem Bass macht oder ob er auch eine eigene Line schreibt und die nochmal drüber legt. Und das merkt man ja auch bei diesen Vorlegern. Also der hat da schon auch Ideen mit reingebracht, glaube ich.
Auch aus meiner Arbeit mit Olli damals kann ich ganz klar auch sagen, dass der Olli immer sehr, sehr rhythmusbetont war. Der war hat sich immer sehr daran gehalten, was das Schlagzeug spielt. Was meiner Meinung nach leider, leider viele Bassisten vergessen haben, ne, die dann wirklich eher so sagen, was macht die Gitarre denn da vorne, dann spiele ich halt aus dem coolen Lauf. Nein, ja, genau, es ist geiler, tatsächlich sich als Rhythmussektion mit dem Bass auch vielleicht selber zu betrachten.
Alte Schule halt, ne?
Genau. Und das hatte Olli wirklich super umgesetzt damals, auch auf der Scheibe im Übrigen. Ne? Und wenn man diese ganzen Sachen, und wenn man jetzt noch überlegt, dass der Mario, wie gesagt, der Sänger, so eine Affinität zu Bands wie Converge, Acme und solche Sachen. Das war für Mario zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra. Und nimmt man dieses alles zusammen, da kann man denen das ja noch nicht mal übel nehmen, dass sie dann, wie gesagt, Songs bauen, die Gerüst haben, das aus wirklich diesen ganzen Elementen besteht. Heute würde man wahrscheinlich diese Elemente anders verpacken oder ein bisschen weniger oder sagen wir mal so, vielleicht einfach mal sagen, okay gut, in dem Song muss jetzt nicht unbedingt ein Riff von mir rein oder eine Idee von mir, sondern vielleicht von dem nächsten Song. Aber damals, man kannte die Typen, alle wollten was sagen.
Es waren alles Egos, ne? Und jedes Ego musste auch ein bisschen bedient werden, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber
nein, überhaupt nicht.
Es war halt zu wenig Platz auf 6 Songs, 20, 25 Minuten, keine Ahnung, war zu wenig Platz,
um alles unterzubringen. Um alle Egos unterzubringen, genau. Ja.
Letztes Fazit vielleicht noch.
Das wäre jetzt eh meine Frage. Ne? Ja. Lass uns hier ruhig gleich einen Cut machen. Also erstmal wolltest du ja dann noch ein Originalmitglied dann noch dazukommen lassen.
Ne? Wollte ich gerade sagen, ich würde dann Mario nochmal bitten, ein Statement zu geben, genau, dass wir dann gleich nochmal einspielen, genau, an der Stelle.
Perfekt. Und dann würde ich einfach fragen, das Endfazit von jedem dazu. Stefan.
Schön, dass ich anfangen darf.
Natürlich.
Du hast ja ein bisschen gemeckert.
Du warst auch derjenige, der den leersten Blick gerade hatte. Deshalb dachte ich mir, komm.
Genau, der Blick wird auch nicht voller. Nein, also wie gesagt, ich war froh, dass ich noch ein zweites, drittes Mal reingehört habe, weil beim ersten Reinhören hat es mich tatsächlich negativ überrascht. Muss im Endeffekt sagen, ich habe die Platte damals genossen, ich habe die Band genossen, jedes Konzert. Ich fand einfach dieser Druck und dieses ganze Auftreten, die waren halt sehr punkig, sehr, sehr extrem unterwegs, sind extrem abgegangen, haben immer extrem viel Power auf der Bühne gehabt. Und das hat irgendwie alles zusammengepasst, auch mit der Musik. Und wie Dennis schon sagte, ich glaube, nicht nur die Platte ist gealtert, wir auch. Und dadurch hat sich das ein bisschen anders angehört als noch vor 20 Jahren. Nichtsdestotrotz ist ein Meilenstein in der Bottropper Metal-Szene oder Hardcore-Szene gewesen. Und ich finde es schön, ein Teil davon gewesen zu sein. Das vielleicht mal so als abschließenden Satz dazu von mir.
Das ist ja fast rührend.
Rührend.
Also mein Fazit, da ich ja im Grunde genommen eigentlich nur, was heißt nur, aber nur den Blick des reinen Hörers, ich kannte keinen der Jungs zu dem Zeitpunkt und ich kam ja von weitem, weitem Duisburg, ne?
Damals noch mit Fahrrad und...
Damals mit dem Bollerwagen.
Nein, barfuß.
Genau, barfuß. Wir hatten ja nichts. Und also ich glaube, dass tatsächlich, das ist eine Scheibe, die ein Kind ihrer Zeit ist. Ich glaube, ich möchte sie lieber so in Erinnerung haben, als sie jetzt wieder in meine Rotation reinzubringen.
Ja.
Weil das funktioniert auch nicht. Aber an sich finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich die tatsächlich bei mir im CD-Schrank noch gefunden habe. Und also alleine dafür, dass du die vorgeschlagen hast, Dennis, fand ich das mal ganz schön, dass ich die rausgezogen und dachte, ach guck mal, die habe ich ja noch. Und dass ich die tatsächlich nach 15 Jahren mal wieder angehört habe. Und das alleine fand ich schon echt spannend, auf jeden Fall. Ja.
Ja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also tatsächlich, beim ersten Hören ging es mir genauso wie euch beiden, ne, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, irgendwie habe ich die anders in Erinnerung. Ich habe die jetzt in den letzten Tagen, ich kann gar nicht sagen, wie oft gehört. Also wirklich beim Autofahren, zu Hause, über Kopfhörer, beim Einkaufen. Und je mehr ich die gehört habe, desto besser hat die Platte mich auch abgeholt. Es gibt immer noch einige Stellen, bei denen ich denke, so alte Kacke, da merkt man ganz genau, boah, Clicktrack war damals jetzt nicht angebracht. War einfach auch so, dafür, es hätte auch nicht funktioniert. Und mich hat die Platte dann doch an gewissen Stellen, nicht auf der ganzen Scheibe, aber ich hatte auch damals schon so Lieblingssongs, wie gesagt, ne, Suicide Commando Millennium, ne, NASA Trip Inside, dass diese Songs mich zwar nicht mehr genauso packen wie früher, ne, aber mich dann doch in eine Zeit zurückversetzen, die ja, die ich sehr genießen konnte, weil das war einfach auch so ein Szene-Ding. Und wie Stefan auch gerade sagte, ich freue mich halt eben auch ein Teil der Szene gewesen zu sein. Ne, es hat Spaß gemacht. So damals war es auch scheißegal, ob Metal oder Hardcore, ob langhaarig oder nicht. Hat irgendwie keine Sau interessiert.
Gab's eine Show, bist du hingegangen?
Genau, du bist hingegangen. Ja. Und wie gesagt, ich hatte auch das Glück, mit Mario auch lange zusammen Musik machen zu dürfen und so weiter. Und ja, wie gesagt, also für mich ist die Platte jetzt, glaube ich, ein bisschen besser gealtert als für euch beide zusammen, glaube ich, ne? Aber jetzt auch nicht so, dass ich dann sagen würde, boah, ich muss sie jetzt permanent hören. Aber es gibt einfach Momente, wo ich dann denke, boah, die waren richtig, richtig gut.
Ja, aber also das mit diesem Nostalgiefaktor, nenne ich ihn mal, das habe ich genauso. Weil wenn ich die Sachen höre, ich sehe Mario, was weiß ich, noch oben in der Casa bei Konzerten oder im Trappenkamp oder sonst irgendwas.
Als Zivi.
als Zivi, genau. Als oder sehe irgendwie John und Klaus mit ihren Gitarren durch die Gegend hüpfen und springen. Genau das spüre ich auch, wenn ich die Platte höre. Allerdings würde ich die Platte heute auch nicht mehr so intensiv hören, wie ich sie damals gehört habe. Einfach, weil die für mich nicht mehr diesen Reiz des Hörens bietet wie damals. Aber ja, keine dieses Frage. Dieses Gefühl, gebe ich dir komplett recht, bin ich komplett bei dir.
Boah, nehmt euch doch ein Zimmer.
Ja, machen wir auch. So, lasst uns doch mal als Fazit vielleicht sagen.
Lass das Fazit doch jetzt einfach mal stehen.
Als Fazit, es ist eine Platte, die super zu Taste from the Pot passt.
Ja.
Absolut. Weil die uns als Pottkinder auch begleitet hat, inspiriert hat und auch vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen geformt hat.
Gehört dazu, ne?
Denke ich auch. Dankeschön.
Ja, hab mir gerade mal den ersten Track angehört, den du mir geschickt hast. Kann nur sagen, wir haben es, muss ich anders anfangen. Also ich habe das Ganze jetzt bestimmt schon Minimum 15 Jahre nicht mehr gehört. Beim Hören des ersten Tracks denke ich mir nur, Junge, was war mit euch denn da los? Ich verstehe kein Wort mehr von dem, was ich da geschrien habe. Ja, Gitarrenarbeit auf jeden Fall hart Converge, Great-mäßig, Gesang Acme. Waren wir halt sehr inspiriert von dieser ganzen Nummer. Halt auch alles, was aus Bremen kam, per Coro Records. Ja, in die Schiene wollten wir reinschlagen, wir waren einfach durch. Viel zu viel Gras. Tja, das war Springwater. Mehr kann ich zu der ganzen Nummer auch nicht mehr sagen.
Womit geht's weiter?
Womit geht's weiter?
Womit geht's weiter?
Ja. Wir wollten noch ein bisschen über Shows oder Venues sprechen, ne?
Location.
Ja, genau.
Da wollte der Dennis uns was mitbringen.
Ich bin gespannt.
Er wollte schon erzählen, wir haben gesagt, nein, bitte nicht. Überrasche uns.
Das ist genauso. Nein, danke. Ja, klatschen Sie ruhig weiter. Nein, oh, danke.
Nein,
klatschen Sie weiter.
Nein, und zwar, ich habe jetzt nicht wirklich viel vorbereitet, aber ich sage zwei Worte. Roxy/Turok.
Boah, da holst du jetzt aber sofort
am ersten
Tag sofort den Ultraknaller raus.
Ich weiß, ne? Ich habe erst überlegt, AJZ Bahndamm, Wermelskirchen oder solche Sachen, Essen, Grugehalle, von mir aus auch Haus der Jugend Bottrop. Aber ich glaube, das, was uns dreien auch über Jahrzehnte ja im Grunde genommen jetzt auch begleitet hat.
Ja, okay, das stimmt.
Ist doch das Turok, früher Roxy. Ja. Und mich
Roxy
würde,
noch mehr als Turok
genau,
eigentlich.
Genau, und mich würde,
also als Disco definitiv.
Ja, absolut. Ja.
Als Disco.
Und da meine erste Frage an euch. Ne? Wo, jetzt mal vom Emotionalen her weggesehen, ne, an den Erinnerungen mal jetzt nicht bemessen, sondern wo war der große Unterschied zwischen Roxy und Turok für euch?
Roxy gab es noch so einen kleinen Raum da unter der Treppe. Wir sind in diesem Black-Metal-Raum mit dieser komischen Sarg.
Ach, was habe ich denn geliebt? Der Sound war so geil, Waschküche, ne?
Ja, der war so richtig dumpf, komisch,
nur Höhen.
Muffig mit nur Höhen drin.
Ja, Wahnsinn.
Ganz, ganz crazy.
Aber das war ja auch so die letzte Zeit, und das dürfen wir nicht vergessen, ne? Also die Kammer unten im Roxy, die
war nicht von Anfang an.
Nein. Das waren die letzten 3 Jahre, glaube ich, bevor der Laden, ich sag mal so Schrägstrich, naja, zugemacht hat er ja nie. Er ist ja irgendwann in Wartung gegangen und dann auf einmal war es dann irgendwann das Turok, ne? Generell glaube ich, was ich da Stunden in diesem Laden verbracht habe. Also ich glaube, das erste Mal, ich glaube, ist ja verjährt, ne? Jugendschutz, olé. Ich glaube, das erste Mal war ich da mit 15. Und als ich da das erste Mal von Kumpels hingeschleift wurde, wir schön mit der S-Bahn dann von Duisburg nach Essen gefahren sind und ich dann vor dieser massiven Stahltür stand, mit diesem Türsteher davor, und ich dachte, wow, krass, was ist da für eine verruchte Scheiße am Starter drin?
Diesem massiven Türsteher. Man kannte keinen Unterschied zwischen Stahltür und Türsteher.
Das war echt krass. Das war für mich so ein bisschen wie eine neue
Welt.
Ja, man fühlte sich so ein bisschen elitär, möchte ich mal sagen, als Kiddie.
War definitiv elitär, weil es war ja wirklich, und das ist für mich der größte Unterschied zwischen Roxy und Turok, das Roxy war damals noch viel mehr Death Metal und Black Metal. Ne? Und absolut. Für mich als damals Person aus der Death Metal Szene, sage ich jetzt einfach mal, war es wie zweite Zuhause. Ne? Man hatte seine Kumpels dann da, keine Ahnung, ey, wenn ich überlege, hier, wo wir gerade bei Duisburg sind, Resurrected, die Band, die Death Metal Band, ja, Thomas. Genau. Jedes Wochenende haben wir uns da getroffen. Da waren halt die ganzen Death Metal Menschen so aus dem Ruhrgebiet, die immer im Roxy abgehangen
haben. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, ne? Also du hast da teilweise Crews gehabt. Ich sag jetzt mal wirklich Crews, das war ja fast wie, du hast auf der runden Tanzfläche.
Pentagramm-Tanzfläche, bitte.
Pentagramm-Tanzfläche, Alter, das fand ich als Kind, das war das Größte. Das war so eine evil Scheiße, ne? Aber da hast du ringsherum, das war so ein bisschen wie, ich sag mal so West Side Story auf Metal, weißt du, rundherum standen die ganzen Crews, weißt du, und haben sich immer so begafft, weißt du. Mönchengladbach war mit einer riesig fetten Crew immer da, das waren locker immer 20, 25 Leute.
Da hätte so ein Dance Battle auch stattfinden müssen.
Naja. Dance-Off.
Genau. Eigentlich einmal muss man sagen, das Dance-Off ist jeden Abend da gewesen. Also von daher.
Ja, okay. Aber also nicht so dieser richtige 1:1.
Nein, es war kein Starsky und Hutch Dance-Off.
Nein. Und auch kein Zuländer Dance-Off. Aber interessant war, da war eine Dame, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber sie hatte damals die Haare geflochten.
Oh, das hat rote Striemen gegeben, mein Freund.
Ay caramba. Die hatte, glaube ich, also wirklich Haare bis zum Arsch gefühlt, ne? Und war jetzt auch, glaube ich, nicht klein. Ne? Und die stand immer auf der Tanzfläche und hat dann ihre geflochtenen Haare mit diesen Perlen vorne drin über die Tanzfläche, ich sag mal, wie eine Sense darüber gemäht. Und
sie hat den Propeller gemacht.
Alter Verwalter, sie hat den Propeller gemacht und ich glaube, das eine oder andere Glasauge wird da entstanden sein. Nein, ohne Scheiß. Das sind so Erinnerungen, die ich dann einfach auch damit habe, ne? So mit bestimmten Menschen, die dann da waren, die immer da waren. Man kannte sie zwar nicht, ne? Also viele Leute kann ich dann auch nicht.
Aber du hast dich trotzdem gegrüßt, weil die waren jedes Wochenende da.
Ja, genau. Man war halt da. Man konnte sich nur gesagt, hey, alles klar, so, und weiter und hin und her. Und auch diese Dame war dann auch immer da. Und da kam immer von Amorphis der Song Black Winter Day. Und dann, ich mag den Song, ich liebe ja auch die Platte, Tales from the Thousand Lakes, ey, das ist auch so eine Scheibe, da können wir uns irgendwann mal, wenn wir über den Pott rübergehen, vielleicht auch mal drüber unterhalten, über die Platte, ne, wie gut oder schlecht die gealtert ist, ey, keine Ahnung, ich liebe die Scheibe trotzdem. Und immer wenn dieser Song kam, hat diese Frau dann wirklich alles gegeben. Ich glaube, das war einer ihrer Lieblingssongs und die hat dann wirklich die Tanzfläche weggemäht, bis sie nachher alleine dann da stand. Und das sind so Erinnerungen, die bleiben. Und das ist für mich halt eben Roxy, ne? Immer so dieser gleiche elitäre Verein, immer so die gleichen Leute. Und
ich habe mich immer gefreut, wenn dann um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens dann nochmal Pantera This Love oder irgendwie sowas gespielt wurde, was die nicht zur normalen Zeit so richtig unterbringen konnten, weil das ja schon nicht so unbedingt die Musik da war. Also
ich glaube, da fällt mir noch was ein. Ich glaube, das Thema werden wir eh mal öfters nochmal haben. Thema Roxy und Turok. Ich muss mal schauen, wenn wir dann soweit sind und auch Sachen dazu posten oder so. Ich habe irgendwo muss ich bei mir im Spotify und Apple Music gucken. Der gute Markus, der im Grunde der letzte DJ war im Roxy, der hat ja auch noch die gute Gedächtnis-Playlist gemacht.
Nein.
Ja, doch, doch. Und ohne Scheiß, ich such die raus, ich poste die dann dazu. Der ist doch auch
in unserer Facebook-Gruppe mit drin, ne?
Der ist auch in der Facebook-Gruppe mit drin, genau, ja.
Markus, der Platten...
Markus, wie heißt das? In meiner Gruppe, genau. In meiner Gruppe.
Facebook-Gruppe?
Ja, du bist ja nicht mehr bei Facebook. Ja,
Nein, ich bin raus aus den asozialen Medien, also von daher, tut mir leid, keine Ahnung.
Ja. Nee, Markus Alvermann, guter Mann. Ich werde mal mit ihm sprechen, also vielleicht kommen wir dann nochmal zu einer späteren Folge nochmal dazu kommen.
Fände ich super, wenn er vielleicht auch das eine oder andere Wort auch dazu verlieren könnte.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch genug Stories auf jeden Fall.
Ich befürchte es.
Ja. Aber wie gesagt, ich suche mal die Links raus zu den Playlisten und werde dir mal dazu posten, weil das ist dann, glaube ich, gerade für viele wahrscheinlich dann so Nostalgie 1000%.
Ja, wobei ich halt sagen muss, also Roxy, so viel Zeit, wie man im Roxy verbracht hat oder auch später noch im Turok, also es war ja schon irgendwo Roxy-Zeit noch ziemlich assi. Also, aber...
Das ist, glaube ich, auch genau das Thema, was Dennis angesprochen hat. Was ist der Unterschied zwischen dem Roxy und dem Turok? Das Roxy war immer dreckiger und siffiger.
Ja, also
und was hat auch nie einen Hehl draus gemacht.
Was der Peter nachher als Turok daraus gemacht hat, finde ich großartig. Absolut. Auch, dass der sich um so viele Live-Konzerte bemüht hat, die ja im Prinzip früher alle... rund um Zeche Karl stattgefunden haben. Also ich habe meine komplette Musikjugend ja in der Zeche Karl verbracht.
Absolut, und darüber lass uns ein anderes mal reden.
Ja, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber das Ding ist halt, all das, was früher da stattgefunden hat, findet heute im Turok statt. Und da hat der Peter einfach einen Mega-Job gemacht und der hat aus so einem Siff-Laden Roxy... Wo wir trotzdem viel Spaß hatten. Also das soll jetzt gar nicht sein.
Man darf eins nicht vergessen. Also für die Leute, die damals nicht im Roxy waren oder auch noch nicht im Turok waren, man muss halt vorstellen, das Ding war, glaube ich, ganz früher im Pornokino, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, also das war ganz früher im Pornokino und hat einige Wandlungen durchgemacht. Und ich glaube, ab wann war das Roxy offen? 92, 93?
Boah, ja, irgendwie sowas. Anfang
also ich glaube,
90er
ich glaube, das Fall. Nord hat, glaube ich, um 91, glaube ich, aufgemacht.
Das Nord war, meine ich, auch eher da. Also glaube ich.
Ja.
Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster.
Also ich würde jetzt auch 93 tippen, roundabout.
Vielleicht. Aber das war auch vor meiner Zeit, wie gesagt. Also ich muss überlegen, wann war ich das erste Mal da? Ich war mit 15 da, dann war ich 96 das erste Mal in Roxy.
Ja, gut, okay. Ja. Also, ja, Roxy, das, was du auch gerade sagtest, Stefan, das war auch so eine Sache, worüber ich beim Nachdenken auch drüber gestolpert bin, wo ich gedacht habe, so alte Kacke, wie viele Shows habe ich im Roxy gesehen? Fiel mir irgendwie so ad hoc gar nichts wirklich ein.
So gut wie gar nichts.
Nur Diskothek.
Genau, nur Disco-Betrieb, ne? Und dann auch dieses, was ja aus dem Turok wurde, ne, mit Shows und hin und her und Events, die stattgefunden haben, beziehungsweise noch immer stattfinden und hoffentlich bald wieder stattfinden werden.
Ja, aber auch so Sachen wie nachher Nord und auch Turok Open Air.
Boah, brillant.
Einfach sowas auch auf die Beine zu stellen. Also, grundsätzlich, was Peter da in den letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist jetzt da drin?
Wir vertun uns wahrscheinlich, ich glaube, es ist schon echt ewig. Also
ne, der hat doch irgendwann hatte der doch ein Jubiläum jetzt, so 10, 12 Jahre würde ich mal sagen, vom Bauchgefühl her.
Ich weiß es nicht. Nils, google mal bitte.
Wir gucken mal, ob wir das kurzfristig recherchiert bekommen.
Ja, dann geht's schnell mit den Fingern.
Also das Ding ist halt einfach, Turok spricht da auch ein bisschen mehr die allgemeine Masse an. Es ist ja ein bisschen alternative, es ist nicht ganz so metallisch, wie das Roxy früher war. Und hat halt immer noch mal sehr viele Shows drumherum, sehr viel Veranstaltungen, sehr viel Events, sehr viel mehr als Roxy. Roxy hat halt einfach irgendwie Freitag und Samstagabend aufgemacht und dann wurde da Metal gespielt und siffiges Bier ausgeschenkt. Wo du tendenziell auch immer gucken solltest, dass du dir eher Flaschenbier holst.
Als oh ja.
2019 15-Jähriges.
Also ja, 15 Jahre schon. Wahnsinn. Also jetzt dann 17 entsprechend. Genau, ja, krass. Genau,
ja,
okay.
Ja, also ich hätte fast schon intuitiv 20 gesagt, aber
Ich hätte jetzt so 12 oder irgendwie so vom Bauchgefühl.
Ja, guck mal, da lag aber da liegt die Wahrheit dazwischen, ne?
Genau, aber das, was du ansprichst, ne, ich sag nur Bier und so weiter. Ich meine, da erinnere ich mich ja noch an Zeiten, wo selbst ich noch Alkohol getrunken habe und das ist schon sehr, sehr lange her.
Damals mit 12.
Sorry. Ich sag nur, also das waren bei uns ja so Standardzeit, wir waren ja auch erst im Kalei.
Na? Boah. Sag nichts. Boah. Ist auch auf der Agenda. Sigi Skalai.
Auf jeden Fall.
Ne?
Auf
geil,
jeden
Fall. Weil ich, pass auf, sorry, eben noch kurzer Einwurf. Ich habe überlegt, was ich als erstes mit reinbringe, und da war halt Roxy/Turok, ne, aber es waren halt ein paar andere Sachen noch bei mir, die im Kopf rumschwirrten, und da war auch Sigi Skalai, wo ich nicht genau wusste, ob ihr beide euch noch an den Laden erinnern könnt, aber wo du das jetzt sagst, Nils, also Sigi Skalai,
also der
stellt Weg, euch drauf ein, es wird kommen.
Also der Weg war ja eigentlich immer, also bei mir war das so, mit 15,
ja. Eine Sache noch, ne, und wenn wir irgendwann mal bei Sigi Skalai landen, da kann ich euch von der geilsten Massenschlägerei erzählen. Aber die Story fürs nächste Mal.
Okay.
Ich kann da gar nichts zu sagen.
Ganz kurz. Mir
sagt der Laden gar nichts.
Ganz kurz. Also der Weg war ja immer so mit 15, 16, als ich noch dem Alkohol gefrönt habe in Bächen. Das war wirklich so 20 Uhr hat das Kalai aufgemacht. Das heißt, da hast du relativ günstig auch Bier getrunken, glaube ich.
10 Uhr war Happy Hour.
Genau. Ne? Und wir sind dann, glaube ich, aber um 10 Uhr schon rüber ins Roxy, da ist Roxy aufgemacht. Und da war das die Zeit noch, oder schon, ich weiß nicht, da kostete das Bier eine Mark. Was ich im Nachhinein nicht wusste, war, das war das Bier, was eine Woche in den Leitungen stand, womit die halt das neue Bier rausgepulvert haben. Das erklärt auch immer den Kater, den ich am nächsten Tag hatte.
Und den Dünnschiss.
wow. Also, und dann gab es dann noch diese obligatorische Geschichte, ab 12 Uhr Pinnchen für Pfand an der Garderobe kaufen und dann goldene Nüsse, mein Freund.
Oh ja, ja, kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Ich habe ja damals immer die Sprühwurst am nächsten Tag auf die Erdnüsse zurückgeführt. Wahrscheinlich war es tatsächlich das eine Woche in der Leitung stande Bier. Ne?
Ja,
habe ich mir damals nie Gedanken drüber gemacht, aber es schmeckte tatsächlich scheiße.
Weißt du auch noch, wie die Eiswürfel gemacht haben?
Danke, sag's mir nicht.
Ich sag's dir trotzdem. Kennst du diese großen Industrie-Gummimatten mit den Waben?
Ja.
Mhm. Bitte.
Oh Gott. Okay, dann lass uns die Tür wieder zu den schönen Zeiten kriegen. So, ich glaube, wir haben jetzt eine Menge über das Roxy irgendwie gesagt und über unsere subjektiven Empfindungen. Jetzt lass uns doch mal den Sprung ins Turok machen. Ich meine, gut, wir waren jetzt, glaube ich, auch schon, also
wir,
du warst
wir
jetzt,
können auch lange genug und oft genug über das Roxy reden. Du hast vollkommen recht.
Wird auch immer wieder vorkommen, denke ich mal. Ne? Aber also ich war jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, schon lange nicht mehr im Turok.
Ich war, dieses Jahr noch.
Stimmt, du warst bei einer Show.
Bei Ginger war ich, genau. Bei der Ginger-Show war ich, ja.
Aber da war ja kein normaler Disco-Betrieb, oder?
Ja, danach? Disco-Betrieb war ich auch hier nicht mehr. Also das letzte Mal im Turok war ich bei Ginger auf jeden Fall. Eins der schönen Veranstaltungen, wo ich dachte, Prä-Covid. Post-Covid. So, Post-Covid, aber...
aber Post-Covid ist Prä-Covid. Also
insofern, genau. Vor ja, der Show ist nach... nach der Show ist vor der Show. Lassen wir das, reden wir nicht drüber. Also wie gesagt, Konzertbetrieb? Keine Ahnung, weil ich das letzte Mal Konzertbetrieb im Turok war.
Also...
Diskothekenbetrieb, sorry.
Also Diskothekenbetrieb ewig nicht mehr. Konzerte weiß ich gar nicht mehr. Also ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Madball war das letzte, was ich da gesehen habe. Aber ist auch schon ein paar Jahre her. Auch so ganz kurzfristig irgendwie am gleichen Tag noch. Ach, heute spielen Madball. Ja, komm, fährst du mal eben hin. Und habe mich halt eigentlich total auf... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Turok Open Air ist oder Nord Open Air. Ich habe mich halt mega auf Palo gefreut, die ja vor 2 Jahren hätten auftreten sollen, schon announced wurden fürs nächste Jahr. Wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Nord Open Air oder Turok Open Air ist. Das ist für mich, schwimmt das immer so ein bisschen. Die sind beide für mich auf einem Level. Manchmal ist da ein bisschen was Besseres für mich mal da. Weiß jetzt gerade nicht, welches es ist, aber Disco-Betrieb ewig nicht mehr. Ich weiß aber, dass wir in Scharen früher dahin sind. Und also beste Turok-Story für mich ist Boris Geburtstag gewesen.
Oh, der wievielte?
Ich weiß nicht. Das war der 30. meine ich.
Boah, war ich auch da? Ich weiß nicht. Ich war.
Also der Stefan Natterboy hat vor kurzem noch...
Wollt ihr kurz sagen, von wem ihr redet?
Ja.
Boris, Gitarrist von, wo hat er überall gespielt? Ne? Ganz, Copykill. Ganz früher.
Surface,
ne? Genau, dann hat er Dead Soil gemacht, spielt jetzt gerade bei Contra die Gitarre, ist glaube ich auch so mit seinem Baby. 30. Geburtstag, ich meine, es war der 30. Geburtstag und wir waren mit relativ vielen Leuten und Natta hat vor kurzem noch irgendwie ein Bild gepostet, muss ich gleich mal gucken, ob ich das noch finde, wo wir alle übereinander gestapelt beim Boris im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen und ja, irgendwie sind wir dann alle Richtung Turok und ich weiß gar nicht mehr, ich konnte an dem Abend nicht trinken, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwie musste ich noch fahren, keine Ahnung, ob ich am nächsten Tag was hatte oder so, auf jeden Fall habe ich mich zurückgehalten. Im Nachhinein bin ich da ganz froh drüber, weil es ordentlich zur Sache ging und ja, ich möchte da nicht zu viel erzählen. Da sind ein paar Sachen. Die Leute, die wissen, wovon ich rede, die werden jetzt lachen und da werden viele Flashbacks kommen. Ich sag bloß, tanz du Schlampe. Das war Toddy oben aus dem Turok gröhlend mir und Boris hinterhergerufen. Also reicht.
Ja, ich erinnere mich an den Abend. Ich war nicht bei Boris zu Hause, aber ich war im Turok. Und ich kann mich noch lebhaft an die Nummer erinnern, ja. Also jetzt nicht an Thorstens wunderbaren Einwurf. Aber ich kann mich noch an den Abend, ja, okay, gut, mehr oder weniger erinnern, muss ich dazu sagen. Also eher weniger als mehr. Aber nun gut, ja, das war halt einfach so. Aber wie gesagt, wenn ich so generell auch ans Turok zurückdenke, Disco-Betrieb, ich glaube, das letzte Mal war ich zum Disco-Betrieb, lass das mal locker über auch 10 Jahre her gewesen sein.
Naja, du gehst doch stark auf die 50 zu, ne?
Ja, klar. Ja, klar, mal Mitte 40, lässt grüßen. Ne, also das ist halt einfach so. Aber ist ja auch in Ordnung. Das ist der Zahn der Zeit, daran müssen wir uns gewöhnen. Oh, Stefan,
ja, das ist ein anderes Bild, aber das hat er auch vor kurzem gepostet.
Oh, das ist auch ziemlich pure Erotik. Mein Gott.
Kannst du nicht größer zoomen. Story.
Ach, das war doch bei Natterboy zu Hause, kann das sein?
Das müsste im Partykeller gewesen
ja,
sein.
Ja.
Lang, lang ist's her. Ja, aber insofern, also Turok und Roxy, beides viele Erinnerungen, viele geile Erinnerungen, viele schöne Erinnerungen.
Was du jetzt auch gerade gesagt hattest, was ganz wichtig ist, wirklich, also nochmal dieses diese absolute Ablösung, ja, zur Zeche Karl, ne, das nochmal zu sprechen. Also ich glaube, Zeche Karl, ja, bis so Mitte der 2000er, würde ich sagen, war ja gefühlt jedes Konzert, was irgendwas mit Metal zu tun hatte, war ja Zeche Karl.
Ne? Absolut.
In Essen. Und ich glaube, es mich noch zu erinnern, dass es nicht nur eine Verdrängungsgeschichte war, sondern dass es auch irgendwann, glaube ich, eine Führungsgeschichte bei der Zeche war, dass man halt lieber auf gute, schöne Kultur machen wollte und ich glaube auch bei Führungswechseln und so weiter, dass am Ende so geworden ist, dass es immer weniger Konzerte wurden und der Peter da ziemlich schnell gemerkt hat, dass er da in die Bresche springen kann.
Also ich kenne noch eine Story von der Zeche Karl, ich weiß nicht mehr, wer mir die wann wo erzählt hat. Es ging damals um die Band Marduk. Die, ich glaube, irgendwie so eine Christmas, keine Ahnung, war ja jedes Jahr.
So Christmas Metal Meeting.
Ja, genau, ja. Da war ja jedes Jahr. Da war ja. Ich irgendwie, glaube ich, das erste Mal, ey, boah, schlag mich tot. Da hat Headliner Death damals, 92, 93, however, ewig her. Wunderbar, richtig geil. Auf jeden Fall haben Marduk da gespielt und die müssen wohl so an Rambazamba da gemacht haben, Backstage. Also so laut die urbane Legende. Und dass der Veranstalter der Zeche Karl an einigen Stellen dann vielleicht auch so ein bisschen die Metalband Slide war. So wurde das damals gesagt, weil Marduk müssen wohl richtig quergeschlagen haben. Ich weiß es nicht.
Also, die Frage ist halt immer, ob eine Band am Ende den Ausschlag gegeben hat, weil ich glaube, dass die, ich sag mal, alleine schon am Ausschank nie schlecht verdient haben bei den Konzerten. Ne?
Ja, man muss, vielleicht kann man sagen, dass Marduk vielleicht die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war. Die Black Metal, die schwarze Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Mit ihrer Panzerdivision sind sie dann einmal über den kompletten
aber ich glaube, insgesamt
Parcours gefahren.
Aber ich glaube, insgesamt das ganze Gelände, da hat sich ja verändert. Nebenan diese alte, ich weiß nicht, ob das eine alte Kaue war oder so, die sie umgebaut haben als Party-Location für Hochzeiten und sonst was. Also die haben ja insgesamt auch vorne dieses Café, war dann ja auch ganztägig geöffnet mit dem ganzen Außenbereich und so weiter. Die haben halt einfach ich glaube, versucht ein anderes Klientel anzusprechen, auch andere Leute dahin einzuladen, dass die dann auf einmal Comedians da hatten, dass die sonst was hatten, dass die...
Das also Klientel insgesamt, war so ein bisschen, was nicht passt, passend gemacht, hier das Lehrerpärchen, weißt du?
Ja, also...
Ja, wahrscheinlich.
Komm schon.
Kann durchaus sein. Dann
kommen Sie mal, Kümmel, kommen Sie mal zu uns am Wochenende nach Hause. Der Arno, der kann super gut
kochen. aber um zum Turok zurückzukommen.
Genau.
Also der Peter, der hat, glaube ich, alles richtig gemacht und hat das Turok zu dem Metal-Veranstaltungsort in
etabliert.
Essen. Ja. Was ich halt manchmal schade fand, war, wenn er mal größere Acts, weil er halt nicht zwei Räume wie in der Zeche Karl hatte, was ich manchmal schade fand, dass er dann manche Sachen als Ausweichtermin in die Weststadthalle legen musste, weil die Weststadthalle vom Sound her einfach, nennen wir es mal, unglücklich ist.
Die Weststadthalle hat auch keinen Charme. Also genau. Ich glaube, ich habe kein Konzert in der Weststadthalle gesehen, was mich abgeholt hat. Egal, wie gut die Band war. Also egal, ob es Bowthrower, egal, ob es Carnivore war.
Also Bowthrower, egal, ja, das, was nein, Bowthrower geht
nein,
immer.
Nein, das Konzert war geil. Die Band war geil. Aber die Weststadthalle hat nie Charme gehabt.
Nein, hat sie nicht.
Außer einmal. Und zwar,
jetzt kommt's. Wenn du schon so anfängst.
Ja, sorry. Marc-Uwe Kling und die Arbeitsgruppe Zukunft. Großartig. Ne, wer Marc-Uwe Kling an der Stelle nicht kennt, bitte die Känguru-Chroniken lesen. Wunderbar. Ja, ist toll. Also ich kann nicht mehr sagen.
Und er hat einfach seine, mal gar nichts.
Und er hat seine eigene Band. Und die haben dann auch in der Weststadthalle gespielt. Und das war, ja gut, also die haben aber auch generell einfach überzeugt.
Abgeliefert.
Okay, okay. Ey, die haben so davon abgeliefert. Ey, die haben Songs rausgeknallt. Ey, Junge.
Der Punkt, wo wir so froh sein können, dass wir eigentlich die Stunde bevor diesem Podcast nicht aufgenommen haben, weil da so viel Offenbarung drin war über unseren Musikgeschmack, den uns nicht gut tun würde wahrscheinlich.
Definitiv. Ja.
Nein, aber Fazit ist auf jeden Fall, ich glaube...
wir sollten mal wieder ins Turok gehen.
Nee, ich war ja letztens erst.
Aber, nein, Disco-Betrieb.
Jetzt mal ganz.
Tanzen die jetzt? Tanzen.
Dance of the Day.
Also, ja, wahrscheinlich. Dance ist wahrscheinlich 2G plus, aber lass uns da mal hin.
Du hast ja kein Problem, ich dabei, ne?
Ja.
Aber,
um 12.30 Uhr. Boah, ist aber spät. Gehen wir jetzt
nach Hause. Nein, ohne Scheiß. Das war bei mir schon vor 10 Jahren so, wo ich gesagt habe, ey, wenn du nicht besoffen bist, macht das einfach keinen Spaß, ne? Also, die Abende werden dann auch relativ zäh, wenn du auf die Minute halt irgendwann noch weiß, wann welcher Song kommt. Ne?
Aber das war ja einfach so.
Ja, ja.
Das war ja das, ja? Was die betrunkene Masse ja auch wollte.
Genau.
Aber wo war das nicht so? Im T-Club wusstest du auch genau, absolut. Zu welcher Uhrzeit welcher Song kommt.
Absolut, ja.
Altenberg.
Ja, überall.
Du wusstest, wenn New Model Army kommt, ey, dann ging auf einmal da die Polonaise los und 2 Stunden später war rausschmissen.
Ja, und im Roxy war das ja auch so, nur, also da gab's ja auch die, die Urban Legend, aber da werde ich den Markus dann mal persönlich zu befragen. Jedes Mal, wenn Black Number One kam, ob Markus dann einmal groß machen war.
Achso, das Song geht ja 7 Minuten oder was, ne?
Genau.
Ja, ja, gut, ja, kann man ja auch, ja, ne?
Ja, absolut, ne? Black Number One, also dann kann ich mal in Ruhe kacken gehen.
Ja, ne? Man muss ja leider dazu sagen, ich liebe den Song, ich liebe Type O Negative, überhaupt gar keine Frage, aber für mich ist das tatsächlich einer der schwächsten Songs, die rausgehauen haben.
Aber der war lang, da hat man genug Zeit.
Ja, wollte ich gerade sagen, da konnte man richtig mal so einen Bob in der Bahn werfen.
Richtig, und wir wissen, was das heißt im Roxy.
Boah! Nee, komm, long story short. Ich kenne jemanden, der hat da geschlafen. Ich war es nicht.
Ja, also...
Nee, auf dem Klöchen mit seinem Popöchen.
Habe ich euch die Story...
Ja, genau.
Umarmt,
ja, Stefan macht es gerade vor. Ne, ja, komm, vergiss es. Aber da waren vorher...
Komm, eine Story erzähle ich noch. Die Story, ja, habe ich euch sicher heute schon mal erzählt. Das war damals im Roxy. Und das war ich... oder war es Turok? Nee, ich glaube, das war sogar schon Turok. Ich stand im Turok an der... Pissrinne. Genau, da muss es schon Turok gewesen sein, weil im Roxy waren es, glaube ich, Pissoirs, glaube ich. Und stand, als kleiner Mensch, stand also auf der Pissrinne, ne? weil die halt sehr breit ist, ne? Und da kam hinter mir halt der typische obligatorische Klischee-Metaller rein, um Gottes Willen, ne? Ich will jetzt nicht anecken, aber der wirklich schon extrem gut getankt hatte, kam halt rein in seinem langen Ledermantel, brüllte nur rein: Aus dem Weg, ich muss scheißen. Und der Typ war riesig. Also ich stand auf der Pissrinne und musste nach oben gucken, ne, ungefähr. Der rannte an mir vorbei aufs letzte Klo. Hat sich im Rennen schon die Buchse von, also den Gürtel und den Knopf von der Lederhose aufgemacht. Hatte die schon auf 7:30, hatte den Pimmel schon schwenkend schon in der Luft. und setzte sich aufs Klo auf seinen Mantel.
Ich wollte gerade sagen.
Und was ich dann hörte, war nur noch ein richtig schön vor gepresster Bierschiss, der sich auf diesen Mantel ergoss. Oh, und ich schon in dem Moment wusste, jetzt ist der Moment, wo ich ganz schnell fertig werden muss. Ich muss raus. Ja, ganz schnell. So. Aber das Geilste war dann, aber das war irgendwie ein Autounfall. Ne? Ich stand, ich hatte die Hose wieder zu, ich musste halt gucken. Ne? Ja,
klar, 3 Kilo ohne Haut und Knochen. Ne?
Ohne Teil. Und der Typ steht auf und schaufelt sich die ganze, im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Scheiße hinten in seine offenen Rangers rein.
Oh. Ach du Scheiße.
Also, und das war der Moment,
wo also ich... Also die Props gehen jetzt raus an den...
Wer immer es war...
Wollte ich gerade sagen, wenn du das hörst, schäm dich. Genau. Schäm dich.
Ey, das ist Junge. Eine absolut legendäre Geschichte, wo ich Gott sei Dank froh bin, dass ich mich nicht mal an den Geruch erinnere. Aber auf jeden Fall, es war... Und es gab Dutzende von diesen Stories. Also
und ganz ehrlich, und dieser Mensch ist wahrscheinlich heute Investmentbanker.
Wahrscheinlich, ja.
Sitzt jetzt gerade in Frankfurt... Ja.
Oder sitzt im Landtag oder so. Ich habe keine
Genau,
Ahnung.
Der sitzt im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ja. Der ist unser, keine Ahnung was, Minister.
Hm. Scheißhausbeauftragter.
genau. Also, ja. Captain Dixie-Klo.
Ja, aber
schäm dich trotzdem, du Lümmel.
Stories gab's ohne Ende, ne?
Ja, absolut.
Ja, also da, wo ich gerade sagen, da könnten wir, glaube ich, die nächsten 3 Tage hier sitzen und nur Stories erzählen. Das Problem ist, ich glaube... Die Story, die du gerade erzählt hast, die betrifft jetzt niemanden, den man so direkt kennt. Genau. Die meisten Stories. Also ich könnte jetzt auch die eine oder andere Geschichte erzählen, aber dann Schande über mein Haupt, darf ich glaube ich hier nicht sagen.
Der Vorteil ist, ich wusste nicht, wer es ist und ich lüge auch nicht. Also von daher, ist auch
vollkommen
deshalb muss ich auch keinen Namen verschweigen. Aber ich glaube, wir sollten mit dem Thema jetzt auch hier zum Ende kommen, weil wir sonst überziehen wir gnadenlos, weil wir wollen ja nicht 3 Stunden machen.
Definitiv. Fazit.
Ja, ich fange mal an. Also Roxy wird uns noch lange begleiten, Turk halt auch, denke ich mal, in späteren Folgen. War aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, einfach, glaube ich, der prägende Ort, wenn es um Thema Diskothek ging, in unserer Jugend, sage ich jetzt mal so. Und was später halt auch Konzerte angeht, in Essen. Also das war State of the Art der Ort, wo das meiste abging, einfach. Und da muss man einfach mal sagen, falls wir irgendwann so unfassbar große Reichweite haben, dass der Peter uns mal hört, da muss man einfach auch mal sagen, dass man da einfach mal ein großes Danke sagen muss, dass der diese unglaublich beschissene Idee hatte, das Ding zu übernehmen und daraus halt wieder einen laufenden Betrieb zu machen.
Ja, und sollten wir irgendwann mal Reichweite kriegen, dann werden wir auf jeden Fall mal mit dem Peter reden und den Podcast vielleicht, wenn es möglich ist, im Turok machen. So eine Aufnahme. Also
auf der Bühne?
Auf der Bühne, nackt im Schneidersitz. Ja, wow. Nicht ganz nackt. Mit Socken.
Und Hemd.
Red Hot Chili Peppers.
Hemd, Krawatten und Socken. Ich habe sofort wieder Bilder von den Kassierern vor Augen.
Aber wichtig ist halt mit dem nackten Arsch auf dem Boden. Ne?
Auf jeden Fall.
Auf dem klebrigen Boden. Oh. Sonntags morgens nach dem Disco-Betrieb. Der könnte gefährlich werden, oder?
Ja, okay.
Ja gut, ich bin geimpft. Also auch nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen andere Sachen. Syphilis. Tollwut. Alles durch.
Dennis, dein Fazit.
Mein Fazit. Ich liebe das Turok noch immer und ich liebe die Erinnerung ans Roxy. Und wenn ich daran zurückdenke, dann wird mir tatsächlich warm ums Herz. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir irgendwann mal wieder in den Genuss kommen eines Turok Open Airs und dass dann wieder Shows stattfinden können und wir dann alle irgendwann mal wieder über die ganze Situation lachen können und sagen können, komm, das ist genau das, was wir alle wollen. Wir wollen noch Shows sehen, wir wollen weggehen, wir wollen einfach mal wieder Dinge erleben, wir wollen mal wieder geile Bands einfach, wir wollen mal wieder coole Abende haben und das ist das, wofür das Roxy oder beziehungsweise das Turok einfach für mich steht, für mich persönlich.
Stefan?
Ich freue mich auf nächstes Jahr. 2 Konzerte, die anstehen im Turok.
Ach, stimmt.
Wir haben im Januar Harakiri, die wir uns angucken wollen.
Auf jeden Fall, das wird richtig gut.
Und ich glaube, Januar war das mit Harakiri, ne? Und März haben wir noch Suffocation, freue ich mich auch mega
drauf. Oh ja, dazu muss man sagen, ich habe gehört, Frank Mullen wird es definitiv nicht machen. Ricky Myers wird singen, der alte Disgorge-Drummer. Ich liebe den Typen.
Okay. Weil es hieß ja kurzzeitig, ob das Mal vielleicht Bock hätte.
Ja, ne? Ich weiß, aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, der Typ, der hat andere Sachen gerade zu tun. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat er wahrscheinlich zu tun.
Aber wäre schon geil mit ihm gewesen, weil er einfach ein Biest war auf der Bühne. Also ich habe den geliebt.
Ein sympathisches Biest, ne?
Ja, ja, total. Ja. Also immer sympathisch dabei, aber der hat halt Druck ohne Ende gemacht.
Immer mit der Hand gewedelt.
Genau.
Ja, auch das.
Das hat leider keiner gesehen, Nils.
Also für alle, Nils versucht das gerade hier zu imitieren. Ihr könnt es vielleicht hören, den Windhauch. Nein.
Nein, hört keiner.
Okay. Nein, aber grundsätzlich raus, okay. vom Fazit, Roxy ist halt ein großer Teil der Jugend, den man da einfach verbracht hat und wo man viele alkoholische Exzesse hinter sich gebracht hat, viele sehr, sehr lustige Stories. Eine haben wir ja eben von dir schon mal gehört. Die meisten, die ich erzählen könnte, da würde ich halt irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten oder zu viel verraten. Darum möchte ich das nicht so gerne. Aber ich habe es in extrem guter Erinnerung. Und auch als Location, in der man selbst gespielt hat oder halt auch andere Bands gesehen hat. Es ist halt schön, weil du sehr nah dran bist. Also wenn du da bist, du hast immer das Gefühl, du bist ein Teil von dem Konzert. Und das gefällt mir. Der Sound, mal so, kam immer so ein bisschen drauf an, wer da gemischt hat bei den Live-Bands.
Aber die Größe war immer perfekt von dem Laden.
Ja, das ist das Geile. Also du hast so zwischen 300 und 500 Leute, glaube ich, passen da irgendwie so. Ich glaube
sogar noch mehr, oder? Ich bin mir aber ehrlich gesagt
nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass Maximum 800 sind. Aber
könnte man durchzählen. Ich glaube, das ist genau das Thema, also ohne jetzt dein Fazit zu unterbrechen, ganz kurz nur, aber ich glaube, das ist genau das, was diesen Laden ausgemacht hat. Selbst wenn da 800 Leute reinpassen, hast du das Gefühl gehabt, du bist da mit 50 Leuten.
Ja, vielleicht absolut, auch mit 100, absolut, aber ja, ne? Aber du hast halt das Gefühl gehabt, nah dran zu sein.
Immer.
Egal, ob du oben warst und von der Balustrade runtergeguckt hast, ob du unten im Pulk standst oder vorne vor der Bühne oder an der Seite, an der Theke.
Ist auch ein geiles Pottwort, ne? Ich liebe dieses Wort. Balustrade, ne?
Balustrade?
Balustrade ist ein großartiges Wort, ja.
Ja, das stimmt.
Das heißt die Schublade, das heißt Schoss.
Ja, aber grundsätzlich geile Location. Man muss einfach Peter ein ganz großes Dankeschön dafür aussprechen, dass der, nachdem Roxy dann dicht war und man gedacht hat, jetzt ist vorbei, jetzt kommt da nichts mehr, dass er eigentlich das viel bessere Roxy danach geöffnet hat.
Auf jeden Fall.
Qualitätsmäßig, ja.
Ja,
also er hat Laminatboden verlegt. Verlegen lassen.
Na, aber also grundsätzlich, natürlich verbindet man mit dem Roxy nochmal andere Erinnerungen an, ne, weil man es halt erlebt hat, aber er hat das bessere Roxy danach aufgemacht, mit viel mehr Dingen drumherum.
Es war professioneller, es war sauberer, es war organisierter, ja.
Alleine schon die Tatsache, dass da wirklich richtig gute Bands dort auftreten, das zeugt ja schon alleine davon, dass die Qualität auf jeden Fall massiv gestiegen ist.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass eine Band, ne, nehmen wir einfach mal das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Palo, also Paradise Lost, okay, gut, ist vielleicht ein verkehrtes Beispiel, die kommen aus England, also da ist eigentlich alles ziemlich, sorry. Nein, aber es gibt, wie gesagt, auch, glaube ich, wirklich Bands, die international, zumindest in der Szene richtig aufgeschlagen sind und die kommen, glaube ich, auch gerne ins Roxy, alleine in der Tatsache geschuldet, dass sie, ins Turox, sorry, alleine in der Tatsache geschuldet, dass sie auch schon mehrfach da aufgetreten sind und ich glaube, das zeugt einfach von Qualität, die der Peter da durch seine Arbeit einfach reingebracht hat.
Ja, und das Ganze drumherum passt auch, ne? Also ich glaube, dass er sich auch immer stetig drumherum bemüht, alles auch so zu organisieren, dass alles ordentlich abläuft, auch für die Bands, auch für die ganzen Leute drumherum, die da mitwirken, funktioniert. Insofern hoffentlich geht's da noch sehr, sehr lange weiter und hoffentlich schaffen wir es mal wieder zum Disco-Betrieb aufzulaufen. Und
drücken wir für Januar uns mal die Daumen auf jeden Fall.
Ja, das ist ja Konzertbetrieb. Da können wir um 11 Uhr nach Hause gehen, wenn der Konzert
ist. Naja, ich denke eher, davon hoffen wir, dass es wirklich stattfindet. Ja, ne? Also drücken wir mal die Daumen, dass wir dann da zu dritt und mit mehr Leuten hoffentlich auch, aber aufschlagen können. Ja, so, komm,
ja,
mach mal den Cut.
Genau, machen wir den Cut. Ich denke, da werden wir noch das ein oder andere Mal drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen.
Oha.
Im Prinzip würde ich mal mit entweder oder anfangen wollen und würde euch beide einfach mal fragen, entweder das eine oder das andere mit einer ganz kurzen Begründung, will da aber auch schnell durchgehen, will da jetzt keine lange Story rausmachen.
Okay.
Würde mich aber freuen. Ich würde mal so hin und her wechseln, wer als okay. erstes antwortet, aber grundsätzlich würde ich schon von euch beiden gerne die Antwort wissen.
Das ist nett, danke.
Ja, bitteschön.
Ja. Setz du dich mal hier in die Nässe.
Als erstes, Konzert oder Festival?
Konzert.
Festival.
Konzert, weil ich hasse Festivals. Also ich hasse Festivals nicht der Bands wegen. Ich hasse es zu zelten.
Kann ich nachvollziehen.
Und ich hasse diesen...
Matsch, Schlamm.
Ey, unfassbar. Ich hasse Dreck. und das Schlimmste sind... Also das Schlimmste sind für mich Leute, die auf ein Festival gehen und sich keine Bands angucken. Das finde ich immer ganz schlimm. Das Schlimme ist dann, die Leute sagen mir, mit denen ich dann damit, ja, aber ignoriere das doch. Nee, kann ich nicht. Ich kann einfach ätzende Menschen nicht ignorieren.
Ja.
Ich höre es auf zu reden.
Du hast vollkommen recht, Nils. Bin ich total bei dir. Ne? Aber ich habe letztens drüber nachgedacht, meine besten Erinnerungen von Konzerten beziehungsweise Festivals, das waren meistens noch nicht mal die Bands, sondern die Fahrt dahin oder die Fahrt zurück. Und wenn ich an Festivals zurückdenke, da kommen mir halt so Sachen in den Kopf, so Dynamo Open Air 1995 oder 94, ne? Type O Negative, Machine.
Das war aber auch riesig, ne? Also ich glaube, das war nicht
die geile Zeit. Das war für mich tatsächlich die perfekte Mischung aus Erinnerungen, was man da erlebt hat, ne, mit den Freunden, mit den Kollegen. Und wirklich guten Bands. Und das ist mir bei ganz wenigen Konzerten so hängen geblieben. Mhm. Ne? Deswegen sage ich von meiner Warte aus Festivals, nicht alle Festivals, ausgewählte Festivals.
Schön. Konzerte. Dann nächster Punkt. Danke für eure Antworten. Wenn du die Entscheidung treffen müsstest, nur noch CDs oder nur noch Live-Musik haben zu können. Also du kannst nur das eine haben. Nur noch CDs oder nur noch live?
Das ist aber extrem schwierig.
Fang du an.
Boah. Also, was das reine Hören angeht, wir nehmen jetzt mal den Faktor Sehen mal weg, das reine Hören, würde ich sagen CD. Aus einem ganz einfachen Grund, weil viele Bands, glaube ich, ob das jetzt, lass es mal aus dem Metal, aus dem Jazz oder was ich höre ziemlich gerne, ziemlich viel, oftmals das nicht live umsetzen können, was sie auf Platte verbrochen haben. Es hat mehrere Gründe. Zum einen, klar sind Platten zum größten Teil überproduziert, zum anderen hatten die dann wirklich einen richtig guten Tag. Du kannst auch mal eine Band erwischen, die haben dann live vielleicht nicht so einen guten Tag oder einer von denen hat nicht so einen guten Tag. Ich würde, wenn du mir jetzt die Wahl lassen würdest, nur vom Hören her, ne, wir lassen mal diesen optischen Faktor einfach mal weg, das reine Hörerlebnis, würde ich sagen CD tatsächlich.
Und nie wieder live.
So, ja, komm, ey, dann ist ja, also du bist ein Arsch, Alter, echt. Ey. Nils, bitte beantworte die Frage.
Ich muss noch mal nachfragen. Mit CD meinst du entweder Medium oder Live, ne?
Genau.
Egal also, in welcher Art, ne?
Genau, also es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, okay, CD nicht mehr, aber dafür höre ich alles auf Platte. So geht's nicht.
Genau, also
es geht
Streaming,
darum,
CD,
genau, Vinyl, also es geht Tape. Darum, entweder aufgenommene Sachen zu hören oder live zu hören. Und du kannst nur noch eins von beiden. Das ist böse, ne?
Das ist, also ich glaube, ich würde mich tatsächlich am Ende, glaube ich, also wenn ich live alles...
Du dürftest live immer und jederzeit all das sehen können, was du willst. Also nicht so, dass du jetzt 5 Jahre auf eine Band warten musst. Also das schon...
Das hast du gerade nicht gesagt.
das müssen wir jetzt sagen, aber weil sonst
wäre es ja auch gemein.
Natürlich auch Tote, die stehen extra für dich auf und kommen vorbei.
Will ich auch gemeint haben, ich will John Bonham sehen, hallo.
Nein, aber das Ding ist halt einfach, wenn du nur noch das eine, ne, du hättest halt nicht mehr im Auto, dass du Musik hören kannst. Es geht um jegliche Musik.
Ja, kurzer Einwurf, ne, wenn du eine Liveband bei dir im Auto hättest hinten, du hast ein großes Auto, sagen wir mal, keine Ahnung, und da passt
dann jetzt. Könntest du während der Fahrt Musik hören.
Das okay, alles klar, sexy.
Also so im kompletten Leben auf Musik verzichten, nee, nur noch bei
Konserven. Ich glaube tatsächlich, ich würde mich für die Konserve entscheiden, glaube ich. Also
ich würde dir das nachtun. Ich würde mich auch für die Konserve entscheiden, ja. Einfach weil mir sonst zu viel Musik fehlen würde.
Ja, weil wenn ich überlege, in welchen lebenslangen Tageszeiten und sonst was ich Musik höre, das könnte ich halt live nicht machen. Und auch wenn das wehtut, aber ich glaube, ich würde mich dann echt auch für die Konserve entscheiden, ja.
Ich glaube, ein Faktor für mich wäre auch so als, ja, ich als Gitarrist und Mensch, der schon mal irgendwie Musik gemacht hat, es ist, glaube ich, leichter, seine Vision oder die Idee der Songs auf ein Medium zu bringen. Ne? Also, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Du kannst dann sagen, ja, okay, gut, ich mache mal. Es
ist kontrolliert, ne?
Ja, absolut, ne? Man kann doch hier noch ein Part reinknallen oder hier noch mal eine Gitarre, da noch mal ein bisschen was doppeln und klingt halt eben blöd. Das ist ja das Prinzip dieses Überproduzierten, was ich an vielen Stellen scheiße finde, aber an manchen Stellen einfach auch, ja, zweckdienlich tatsächlich, ne? Das glaube ich, ist im normalen Bandgefüge nicht möglich live umzusetzen an vielen Stellen. Ich glaube, deswegen stinken leider auch viele Bands ab. Live. Muss ich, ja,
okay, aus meiner aber Erfahrung. Was? Konserve?
Konserve.
Okay. Da bin ich mir musikalisch nicht ganz sicher, ob die Frage für dich bei dem Entweder-Oder so passend ist. Ich würde sie erstmal Richtung Dennis stellen. Oha. Ich weiß nicht, ob das eine Band ist, die du hörst. Chris Barnes oder Corpse Commander Fischer?
Boah, Alter, echt jetzt?
Ja.
Boah, das ist die mit Abstand beschissenste Frage.
Ja, aber ich habe mir extra nur beschissen.
Du bist aber auch ein Arsch, ey, ehrlich. Also diese dumme, ich muss ja dummerweise sagen, die Frage habe ich mir persönlich aber auch schon öfter mal gestellt. kleines Beispiel. Man nehme die Wild-Platte. Da gibt's ja die Version einmal mit dem Barnes, als er die eingesungen hat, und dann einmal die offizielle Version mit dem Fischer. Mit dem Fischer ist es leider geiler. Leider. So, ich liebe Papa Barnes, ich finde den großartig, ne, aber der Fischer ist halt, ja, der ist halt auch verdammt gut. Also ich finde, nein, also ganz ehrlich, da gibt's keinen, also.
Entweder, es heißt entweder oder, Dennis.
Entweder oder,
ist das entweder und.
Entweder oder, entweder oder.
Both.
Dann nehme ich Fischer. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Typ es auch schafft, die alten Songs so rüberzubringen, dass sie gerade auch live knallen wie die Sau. Und ich glaube nicht, ich weiß es nicht, ist natürlich jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Chris Barnes es hinkriegen würde, gerade die neueren Korpsscheiben so umzusetzen, wie der Fischer das gemacht hat. Weil gerade diese schnelle Staccato, deswegen sag ich Fischer, sorry Papa Barnes, ich liebe die Tomb of the Mutilated, Eaten Back to Life.
Der wird dir das nicht übel nehmen. Der wird das eh nicht.
Ja, alleine die Bleeding. Also, weil als die rauskamen, fand ich die extrem kacke, aber im Nachhinein betrachtet ist die Platte absolut geil und Papa Barnes hat da auch abgeliefert.
Ja.
Ich sag Fischer.
Ist für mich total easy zu sagen. Ganz klar, Corpse Grinder.
Ja, okay. Ja, ich wusste musikalisch tatsächlich nicht, ob ich dich damit...
Ich bin jetzt nicht der größte Korpshörer, muss ich ganz klar sagen. Ich muss da, aber das spielt für mich nicht nur das Thema Können rein. Ich finde einfach den Korpsgrinder, der ist einfach der sympathischere Typ.
Der ist wie ein kleines Kind.
Ey, ohne Scheiß. Ich liebe den Korpsgrinder, ohne Scheiß. Also
ich glaube bei der Kill, da gab es noch so eine... so ein Video daneben, Doku, wo die im Studio sind, auf irgendeiner Ranch.
Großartig.
Und er steht dann da und wird halt gefragt, warum die denn immer noch solche Songs mit solchen Inhalten singen. Und er steht dann da in seiner 2,50 Meter mal 2,50 Meter Position mit einem Hals,
oder
mindestens ohne Hals, beziehungsweise der Hals so breit wie die Schultern.
Durchgehend, ja.
Und steht dann da und so in seiner lapidaren, auch sehr amüsanten Art, meint er dann: Ja, worüber sollen wir singen? Dass ein kleines Mädchen über eine Blumenwiese hüpft? So sinngemäß hat er irgendwie sowas gesagt. Ich lag am Boden, ich konnte nicht mehr. Und er macht das ja mit so einer sympathischen Art, ne? Also er ist ja so ein richtiger Sympath.
Absolut,
einfach.
Absolut. Ich liebe auch diese Stories. Kennt ihr die Stories, dass er auf den Jahrmärkten und so immer die Stofftiere schießt?
Ja.
Und die, ne? Total süß.
Ja, aber, und He-Man-Figuren sammelt, ne?
Ja, auch.
Ey, total. Das ist total ein Nerd.
Und der, super. Und der Ultra-Lego-Nerd und alles. Aber Fakt ist im Grunde genommen, wenn man, also er ist meiner Meinung nach klar der bessere, technischere Sänger.
Ja.
Auf deine Frage, ob ein Barnes heute die neuen Songs machen könnte, niemals.
Glaube ich auch nicht.
Die werden anders, definitiv.
Ich muss aber auch leider sagen, dass ich nach der zweiten Six Feet Under den Gesang ziemlich beschissen finde von Barnes.
Oh, ja, ja, gut, ne? kann man drüber streiten. Aber Six Feet Under war auch nie mein Thema, muss ich dazu
sagen. Ja, also wie gesagt, der Gesang holt mich da überhaupt nicht mehr ab. Und Corpse Grinder ist halt immer live, besonders live,
Der ist eine Wucht, leider.
Unfassbar, geht gar unfassbar. Nicht, ja. Also ich weiß nicht, wo der Typ die Luft holt. Ja, doch, aus seinem Hals, aber...
aus dem nicht vorhandenen Hals mit dem riesigen Körper.
Genau, dieser, der Mann ist gefühlt...
Aus dem Hals mit Armen dran.
Ja, dann ist der gefühlt einfach ein laufender Kompressor, der Typ. Nee, ganz klar. Corpse Grinder.
Cool. Eine letzte Frage noch, entweder oder, dann noch was ganz Schnelles hinterher und dann bin ich durch. Musik hören, nochmal das Thema. Okay. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, nur noch über Kopfhörer oder über Lautsprecher Musik zu hören?
Ist einfach, glaube ich. Also klar, Kopfhörer hören, Musik hören ist, glaube ich, die schönste, angenehmste Art zu hören, glaube ich.
Ist die intensivste
Art. Aber auch, wenn ich jetzt, ja, genau, die intensivste ist das richtige Wort. Aber ich glaube, wenn ich heute mal überlege.
Boah, ich hatte jetzt gerade so einen Lanz-Moment, finde ich.
Ah, hallo so, Markus. Hallo Markus,
die intensivste, dir so die Wörter in den Mund zu legen. So,
oh ja, danke Stefan, intensiv. Ja, genau, das ist das richtige Wort.
Oh Mann, scheiße, ey.
Nee, ich glaube, ich konsumiere 99% meiner Musik über Lautsprecher, deshalb sage ich ganz klar Lautsprecher. Ja.
Okay.
Ich muss dazu sagen, ich habe zu Hause Studiomonitore, ne, und konsumiere.
Der feine Herr.
Ja, der feine Herr. Ja, der feine Herr. Man darf sich auch mal was gönnen. Ne, also nicht immer nur einstecken, sondern auch mal austeilen dürfen. Nein, tatsächlich, ich habe halt Studiomonitore. Dadurch ist natürlich die Klangfarbe exzellent. So, bei den Platten. Was mir aber auch gefällt, ich höre auch sehr gerne halt Musik über Studio-Kopfhörer, ne, Beyer Dynamic, die ich da eben habe. Aber da höre ich meistens tatsächlich dann eher so Musik, ja, sag ich mal 70er Jahre, psychedelischen Kram oder mal so Bands wie Rush oder Yes oder sowas, diesen ganzen progressiven Kram. Ich liebe das Zeug, da kommt über Kopfhörer natürlich total geil, weil man jedes Detail halt einfach erkennt. So, wenn du mich generell fragst, Kopfhörer oder halt Lautsprecher, / Monitore. Ja, Monitore. Also ich höre mehr über Monitore als über Kopfhörer. Aber was den Genuss von gewissen Platten angeht, sind, glaube ich, Kopfhörer tatsächlich die bessere Wahl. Aber ich bleibe bei Monitoren.
Ja, also ich wäre auch bei Boxen, weil ich finde halt dieses intensive Hören mit Kopfhörern zwar schön, und du kannst wirklich dich komplett in dieser Musik verlieren. Aber so normalerweise dieses über Boxen hören ist halt so das Alltägliche. Und ich glaube, das ist für mich wichtiger.
So, jetzt müssen wir mal ganz schnell noch den Dennis durchballern, weil wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon fast bei 1,5 Stunden.
Ja, okay. Auch ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Und zwar, so wie wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, ne? Ihr bekommt von mir eine Band gesagt. Und da müsst ihr euch entscheiden, seid ihr Nichtwissende, ein bisschen Wissende oder seid
für mich,
ihr,
ich vorhin, bitte nur die Noob
oder fragen. Seid ihr Fanboys? Also drei Möglichkeiten der Fragestellung, leicht, mittel und schwer. Und die erste Band, ich brauche eine neue Brille, merke ich gerade. Die erste Band, nehmen wir mal Slayer.
Ich meine, ihr kennt meinen Zugang, wie ich zur Musik gekommen bin, ne? Also ich habe tatsächlich mit Slayer nicht angefangen. Ich bleib auch wirklich bei der Noob-Frage. Also
okay, Noob-Frage.
Ja, mehr konnte ich dazu auch nicht beantworten.
Boah, seid ihr Lutscher. Ey. Also unfassbar, ne? Dann bitte nenne eines der Originalmitglieder der Band.
Kerry King.
Ja gut, alles klar. Ja. Frage beantwortet.
Da Dave Lombardo habe ich auch noch hingekriegt.
Ja. Wollt ihr dem wenigstens mal
wissen? Dave Lombardo wäre auch noch gekommen.
Hat er. Wollt ihr denn mal zum Beispiel wissen, was die schwere Frage ist?
Ja, mach mal.
Also welcher Schlagzeuger ersetzte Dave Lombardo, nachdem dieser die Band 1986 während der Raining Blood Tour verlassen hat?
War das Paul Bostaff?
86, jetzt muss ich selber mal einmal kurz drauf gucken. Nee, ich kann den Namen nochmals aussprechen. Tony Scaglioni, hört sich eher an wie so ein Mafia-Typ, aber naja gut, okay, also von solchen
Kämpfen. Aber Bostaff war der letzte.
Ja, Mensch, der, ne? Kam, nee, warte mal, nein. Vor Bostaff war noch ein anderer.
Ah, okay.
Frag mich nicht mehr, wie der hieß.
Boah, was ihr alles
wisst. Der hat, ne? Die, glaube ich, die nicht hat, weiß. Hat die Wein-Intervention, hat der Bostaff die eingespielt?
Keine Ahnung.
Ey, komm, nächste Frage,
komm. Jetzt kommt eine geile Band, die wir alle lieben, schätzen und total verehren. Sie kommen aus Schweden. Es sind nicht in Flames. Es sind Europe. Europe, Freunde.
Boah, scheiße, ich kenne einen Song von denen, das ist alles.
Ohne Scheiß. Ja,
ja komm jetzt, verbote.
Nee, ich möchte die harte Frage haben.
Die harte Frage will er haben. Wie lautet der Geburtsname von Joey Tempest?
Wer ist Joey
Tempest? Ich habe keine Ahnung. Der heißt
Joey Kelly.
Joachim Larsson. So, gut. Jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer
geworden. Keine Ahnung.
Okay.
Noch nie.
So, letzte Frage. Komm, und das ist jetzt eine Albumfrage. Und ich glaube fest an euch. Ihr schafft das. Und zwar geht's um die Band Sepultura. Was wollt ihr? Die Poser-Frage?
Ja, du hast doch schon gesagt, die Schwere. Komm, mach die Schwere.
Und dann okay.
Gucken wir mal.
Nenne einen der Gastsänger auf dem Album Roots. Ich wusste noch nicht mal, dass da Gastsänger bei sind.
Ich auch nicht.
Ach nee, komm, ey, das ist jetzt krass.
Hast du gerade nachgeguckt?
Ich habe nachgeguckt, ja, und ich bin zutiefst überrascht und ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan der Roots-Platte, tatsächlich, leider.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Roots, glaube ich, tatsächlich noch nie ganz durchgehört habe.
Also ja. Ich kenne die Roots, aber ich habe tatsächlich mit Chaos ID eigentlich mit Sepultura abgeschlossen.
Das war meine letzte Scheibe.
Das war für mich auch.
Ja, also ich möchte jetzt hier nicht so eine Standardgeschichte, ja, früher war alles besser und so weiter. Ja,
doch, war's.
nee, keine Ahnung.
Bei Sepultura, doch, es war einfach besser. Ja, muss man
aber
mal sagen.
Aber könnte ich tatsächlich auch nicht sagen. Weiß
ja,
nicht.
Okay, gut. Einer der Sänger, der da, oder beziehungsweise Gastsänger, der dabei war, war Mike Patton.
Ach krass.
Doch, okay. Von Faith No More. Und Jonathan Davis von Korn. Ja gut, aber ja krass, gut, ob der irgendwo mitmacht oder nicht. Oder
was war denn die leichte Frage?
Die leichte Frage war, wann erschien Sepulturas Album Chaos AD? 1983 oder 1993?
Wow, okay, das hätte selbst ich noch mit mir 50-50 ja, Raten gekriegt. Also,
ja, und wie gut, heißt also. Das letzte Album
Sänger und Gründungs... Ich hätte jetzt vom Gefühl her 92 Kopf gehabt, aber wenn 93 vorgegeben wird,
sicher.
Würde ich mich um das Jahr korrigieren wollen.
Boah, wenn gar keine Frage. Nein, das waren die Fragen. Wollt ihr noch eine? Komm, ich habe mir noch was im Petto.
Ja, komm, eine Stelle.
Hast du noch eine In-Flames-Frage?
Eine In-Flames-Frage. Nils, jetzt kommt deine persönliche In-Flames-Frage. Es geht um Alben. Und zwar, was möchtest du?
Die Loser-Frage ja, gut, auf jeden Fall.
Die könntest du vielleicht sogar noch beantworten. In welchem Jahrzehnt wurde das erste Album Lunar Strain veröffentlicht?
Nein, 90er.
90er, ne?
Ja, 90er.
Also ich hätte jetzt auch gesagt.
Also ich wüsste jetzt nicht, ob dir das erste Album...
Das zweite war auf jeden Fall Jester Race.
Ja, aber das, nee, 90er Band, auf jeden Fall.
92, was meinst du? 92, 93? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht sogar 91.
92. Ja, also es war auf jeden Fall irgendwo um 90 rum. Darum, also
92 sag
ich. Ich würde nicht 9, also 89 wäre schon echt krass.
Das Problem ist, war so oder sowas von meiner Zeit, also von daher. Ja,
Also
94.
Oh krass, okay.
94 okay. Und 95 also kam die Jester Race.
Ich hätte die früher gedacht, tatsächlich. Ja.
Was war die harte?
Die harte Frage war, bei den Aufnahmen, zu welchem Album gaben Glenn Lundström und Johan Larsson bekannt, dass sie die Band verlassen würden?
Wohin sind die danach nochmal gegangen?
Nach Hause.
Ja, das auch.
Ach komm, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, diese von 1997, die Warwickle.
Ah, okay. Also ja. Der Stilwechsel eigentlich.
Ja, die war ja noch so ein bisschen so Jester Race-Style.
Genau, danach kam
ja die Clayman, glaube ich, korrigiert mich, wenn es verkehrt. Ja, ich habe das auch nie so ganz verfolgt.
Ich liebe
Schweden-Metal, überhaupt gar keine Frage, aber In Flames gehörten leider, der war für mich zu spät.
Also das Thema also, bei uns in der Plattenkiste-Gruppe weißt du ja, über In Flames redet man nicht, ne?
Nein, zu In Flames
findet nicht statt. Ah, das ist halt, kann man mögen, muss man nicht. Ich finde die Jester Race ist ein richtig gutes Album mit super Songs und das Album danach auch noch, die Lunar Strain, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich auf Scheibe. Aber alles, was danach kam und auch gerade, was sie in den 2000ern gemacht haben, hat mich nicht mehr gepackt, also gar nicht.
Hätte, glaube ich, unter anderem Namen besser funktioniert, muss ich ganz klar sagen.
Ja, kann sein.
Wobei, im Grunde genommen braucht man ja nicht meckern. Im Grunde genommen haben sie darüber genug Platten verkauft. Also, der Plan hat ja funktioniert.
Ne? Also ganz ehrlich, die mussten nicht uns abholen, um ihre.
Richtig, ne? Genau.
Die haben die anderen alle abgeholt.
Genau.
Ja, es war mir eine Ehre mit euch. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall süß, dass ihr gedacht habt, eine Stunde, gucken wir mal, ob wir eine Stunde voll kriegen. Ja,
wie viel haben wir denn jetzt?
Wir haben anderthalb Stunden.
Ach, tatsächlich. Ja. Okay, gut. Ja.
Also.
Meine Herren, es war mir eine Freude.
Ja.
Folge 1. Folge Tales 1. from the Pod.
Genau.
Auf das noch tausende Folgen werden.
Mindestens.
Ja.
Mindestens. Auf das die Zuhörerschaft wächst.
Und auf wir das damit sie sich den Scheiß werden. Anhören können.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja wirklich, ne, kann man sich das anhören, kann man sich das nicht anhören? Ich habe mir letztens noch die Top 100 der Podcasts mal durchgeguckt. Und ja gut, auf Platz 1 sind da, glaube ich, die beiden, wie heißen die da,
Gemischtes Hack.
Ja, Wundertüte hätte ich jetzt gesagt, aber ist ja egal. Und ja, da kommen halt eben ganz viel Käse. Und klar, die sind qualitativ besser als wir, aber nicht lustiger.
So. Meine Herren, hören wir ja auf.
Hören wir ja auf.
Bis zur Folge 2.
Bis zur Folge 2.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Bis dann. Tschüssi.
Ciao.
So, nachdem wir so schnell hier aufgehört haben, haben wir noch völlig vergessen, wir haben ja noch eine Playlist. So, den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und da werden wir halt bei jeder Folge halt einen Song aufpacken, mal zwei Songs.
Ich glaube, wir hatten gesagt zwei, einen aktuellen und einen All-Time-Favorite.
Genau, ja, so können wir so machen wir es auf jeden Fall. Genau,
und die Liste lassen wir dann mit jedem Podcast weiter wachsen. Ja. Vielleicht müssen wir sie dann irgendwann beim tausendsten Podcast mal cutten filtern, und mal, genau.
hast du spontan gerade was oder wollen wir das dann später einfach draufpacken?
Ich habe jetzt spontan nichts, was ich konkret sofort sagen könnte. Insofern würde ich das einfach in die Liste schmeißen.
Eine Sache, also wir haben zwei Songs. Mein erster, der mir eingefallen ist, ich habe letztens den Film, ich weiß nicht, ob den noch einer kennt, Bud und Doll Biodom.
Boah, großartig.
Ja, Men Without Hats, The Safety Dance. Ich liebe die Nummer, ich finde die großartig, wow. Weil die absolut scheiße ist.
Okay.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Neuer Song würde ich tatsächlich von der neuen Chemis was draufpacken. Ich glaube, ich werde den zweiten Song House of Cadmus draufpacken. Und boah, All-Time Favorite. Boah, also da habe ich schon wieder ein Thema für die nächste Folge, aber ist egal. Boah, da packe ich jetzt tatsächlich, ihr werdet jetzt. Na, egal. Crematory.
Boah!
Pass auf. Natürlich den Klassiker. Tears of Time.
Oh, von der Illusions, oder wie ist
ja,
das?
Ja, richtig. Ach du
Boah.
So,
Nehme ich das zurück, ja? Was ich gerade gesagt habe, von dem All-Time Favorites. Es wird nicht Man Without Hats, The Safety Dance. Es wird vom Moonspell.
Vampiria?
Ich glaube schon. Irgendwas von, wie ist die? Evilicious oder irgendwie die Platte?
Ja.
Irgendwie sowas. Eine Nummer davon, die auch damals im Turok, /Roxy.
Ich suche das raus und pack das drauf. Ich weiß genau, welchen Song du meinst.
Ja, genau. Und das war so unfassbar scheiße. So, Stefan,
jetzt hattest du genug Zeit zu überlegen.
Boah, aber All-Time-Favorite würde für mich definitiv immer was von Pantera mit reingehören.
Okay, such dir insofern was raus und packen es drauf.
Wird Pantera was kommen. Aktuell... Ja, letzte Zeit viel Palo gehört, ist eigentlich auch All-Time-Favorite, auch wenn ich aktuell eher neuere Sachen gehört habe, aber ja, dann höre ich aktuell dann gerne.
Packen wir was von der aktuellen Scheibe drauf.
Ich guck nochmal, aber so in die Richtung könnte es gehen. Ja.
Alles klar, kommen wir zum Ende. Over and out. Tschüss, Jungs.
Tschüss. Ciao, ciao.